Der eine hat kein Mikro, der andere kein Internet. Ich bin gespannt, ob das hier funktioniert.
Sowas gibt es nur im Fußball. Digga, dann ist Musik und Fußball, ne, sind die beiden Sachen, auf die wir Menschheit richtig stolz sein können.
Es ändert sich nicht. Jede Woche die gleiche Scheiße. Meine Nerven werden einmal angespannter und ich weiß, das wird mir nicht besser gehen in 2 Wochen.
Wichtig ist auf dem Platz. Der einzig echte und einzig wahre Fußball-Podcast mit Nico Beckspin, Pedder und Onkel Pillow, powered by EA Sports. It's in the game.
Moin! Und ihr glaubt es nicht, wir haben ja 2 Wochen gebraucht und die waren wahrscheinlich auch nötig, aber wir sind in Bestbesetzung hier. Mein Name ist Nico Beckspin, das ist Wichtiges auf dem Platz und bei mir ist Pillow. Onkel, wie geht's dir?
Po! Was geht? Alles gut? Einen wunderschönen guten Abend. Ja, bitte?
2 Wochen Pause, ne? Wie war's? Was hast du auskuriert? Muskelverletzung, Schambeinentzündung?
Ach du, ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Das, ne? Also, so.
Wir schauen nach vorne. Wir
schauen nach vorne. Aber keine muskulären Probleme tatsächlich. Ach ja, ist ja jetzt auch egal. Könnte sich der eine oder andere vielleicht schon denken, warum ich nicht irgendwie 1,5 Stunden am Stück vor so einer Aufnahme sitzen konnte.
Ja, ja, schlechte Witz ist mittlerweile schon weggelaufen. Aber Peter, Steilvorlage von dir. Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Wie ging's dir 89. Minute und 57 Sekunden? Da sprechen wir gleich drüber.
Sehr gerne.
Schön, dass du da bist. Ich möchte, und das machst du ja sonst nicht und du hältst dich immer zurück, aber wenn du heute nicht einen Emotionsbericht von Minute 89 Punkt Doppelpunkt 55 bis Abpfiff lieferst, dann schmeiße ich dich offiziell aus diesem Format raus. Schön, dass du da bist. Und der Letzte ist der, also deswegen hast du keine Ausreden, warum du nicht da warst, aber der Letzte, der hier nicht auch 2 Wochen Pause gemacht hat, war im Urlaub. Hast du denn wenigstens was Vernünftiges mitgebracht, Pimpf?
Einen dicken Magen auf jeden Fall. Ich habe es mir gut schmecken lassen in Sizilien.
Mehr nicht? Keine Geschichten?
Doch, ich habe eine tolle Geschichte mitgebracht, aber ich glaube auch dazu später mehr, oder?
Ja, finde ich gut. Denn ihr müsst euch vorstellen, ich saß 2 Wochen lang alleine immer zum Aufnahmetermin hier in meinem Zoom-Call.
Ja, ganz genau. Ja, ja. Ja.
Keiner war da.
Junge.
Hey, Schwätzer, hey.
Aber es war dann einen Moment, ich habe dann gedacht, drückst auf Aufnahme, machst du selber. Aber dann hab ich angefangen, habe ich immer so Moderation, hi, herzlich willkommen, Nico
Beckspin.
Schön, dann hast du gemerkt, die Scheiße wird sich keiner anhören, wenn du hier alleine sitzt. Nee,
mach mir mal. Mach mal.
Kacke laberst, ey.
Und dann habe ich gedacht, fang ich so an und hallo, schön. Und dann bin ich so, und erstmal danke an den besten Partner der Welt. Und dann habe ich gemerkt, kann ich nicht. Und habe die Aufnahme wieder gestoppt. Denn nur einer kann den besten Partner der Welt vernünftig ankündigen. Danke an.
Ja. EA Sports, it's in the game. Aber ich schwöre bei Gott, in 5 Jahren Podcast hast du noch nie so einen Scheiß gesammelt wie jetzt gerade in so kurzer Zeit, Alter. Wir haben einfach so viele Lügen in so kurzer Zeit drin, Alter.
Sehr gut. Ich bin schon zu lange im Fußballbusiness, ich sag's, wie es ist. So. Ey, wir haben eine Menge zu erzählen heute, glaube ich. Wir haben kleine Anekdoten hier damit gebracht. Also, es ist ja im internationalen Fußball einiges passiert. Das heißt, wir werden auf jeden Fall Pillow, Pimp und ich darüber sprechen, was da so los gewesen ist. Aber wir sprechen natürlich auch über unsere Vereine. Ja, St. Pauli, Bremen, Schalke, ich weiß, schwierig, Pillow, aber es gibt eine Geschichte, die wollen wir alle hören.
Ja, sehr gerne.
Und mal ganz ernsthaft, Peter, nimm uns mit. Nimm uns mit an diesem Tag. Diese Sendung gehört heute dir. Ich verzichte auf jegliche Sprechzeit für Werder Bremen, wenn du jetzt mal ausführlich erzählst, wie dieser Tag für dich abgelaufen ist. Von quasi seinen eigenen Grabstein schon.
Ja.
Frühstück von der eigenen Grabstein zeichnen zu, wir sind wieder da und Stimme ist weg.
Also in der Schulzeit brauchst du nicht jetzt anfangen, ne? So morgens nach Frühstück.
Wir fangen bei Länderspielpause an. Ja, auch ein absolut plausibler Grund, warum keine Podcast-Folge kam. Es ist Länderspielpause und der 1. FC Köln fliegt nach Südspanien, um sich auf die letzten Spiele einzustimmen. Quasi den letzten
Spielblock.
So weit
gehst du stark.
Ja, pass auf. Dann ich eine Woche später. Der kleine Peter sitzt im Flieger nach Augsburg und an Ostersonntag und da war schon klar, okay, langsam läuft uns einfach die Zeit davon, ne? Also, wie der Trainer selbst gesagt hat, eigentlich eine Taktik, jemanden einen Punkt mitnehmen hier und da, das funktioniert dann irgendwann nicht mehr. Und wir liegen in Augsburg 0-1 zurück. Das war schon mal mega. Dann Davy Selke gleicht aus, einen Punkt mitgenommen, Stimmung danach war gedrückt und den Punkt hat man wirklich noch sehr, sehr glücklich mitgenommen. Dann eine Woche später, sprich vorgestern, heute ist Montag, sprich Samstag, Spieltag gegen Bochum zu Hause, war klar, Heute musste 3 Punkte mitnehmen, sonst wird es sehr, sehr düster. Parallel spielt Mainz in Darmstadt. Ich fahre genau gerne früh ins Stadion. Bin meistens so 3 Stunden vor Anpfiff schon im Stadion, 4 Stunden vor im Büro. Boah, heute echt eine sehr verhustete Folge. Und
Weed ist legal endlich, ja.
Der Kader ist so gesund wie lange nicht mehr. Davy Selke konnte spielen. Wir hatten Hoffnung auf Luca Waldschmidt. Also eigentlich, die Sterne standen gut. Volles Müngersdorfer Stadion, bestes Wetter in Köln. Und trotzdem passiert es. Wir liegen 0-1 zurück. Parallel dazu führt, glaube ich, Darmstadt, Mainz 2-0 gegen Darmstadt. Sprich, 6 Punkte Rückstand aufs rettende Ufer. Und so rein viel Hoffnung war irgendwann auch nicht mehr. Die Zeit ist uns davon gelaufen. Davy Selke verletzt raus. Und
Mittelfußbruch.
Mittelfußbruch, heute auch announced, Saison aus für ihn.
Ey, und mal ganz ernsthaft, zwischendurch, war das nicht, hast du da irgendwann so diese Resignation und die Hoffnung verloren?
Also gab's das Motto ist FC, Jef Jas, hier wird nicht resigniert, ne, sag ich immer.
Ja.
Aber es wurde schon düster, was soll ich sagen? Ja, es wurde sehr, sehr düster.
Und dann ich kommt ja... Schon ich,
sag.
Nee, mach du.
Dann, genau, kommt die Auswechslung, wurde viel gewechselt. Und dann werden Steffen Tigges und Luca Waldschmidt eingewechselt, die bisher als Offensivspieler zusammen ein Tor gemacht haben. Und das war Luca Waldschmidt damals im Hinspiel-Derby. Und auch beide, glaube ich, also Steffen Tigges generell einfach keine tolle Saison aus Stürmersicht hatte und Luca Waldschmidt eben von Verletzungen geprägt. Und dann macht in der 90. plus 1 Steffen Tigges nach einer Ecke, von der es sehr viele gab, das 1-1. Aber wirklich diese 3 Minuten davor, die waren sehr, sehr schlimm, wenn er so langsam vermeintlich klar wird, ey, wir haben jetzt 10 Punkte auf 15. und 4 Punkte auf dem Platz über uns. Vor gar nicht allzu langer Zeit war Mainz noch so 3-4 Punkte hinter uns. Und ich stand nah vor der Süd, also vor der Stehkurve. 1-1. Da war dann schon so, okay, doch, ein bisschen, wir leben noch. Es schiebt sich die Entscheidung, schiebt sich nur eine Woche raus, vielleicht auch 2, vielleicht auch 3. Und dann wirklich alles nach vorne geworfen. Und auf einmal macht Luca Waldschmidt, der eher für einen sehr guten Schuss bekannt ist, das 2-1. Und dann ging es komplett. Also ich weiß nicht, ob ihr die Bilder gesehen habt, aber es war Platzsturm, als ob gerade europäischer Platz eingenommen worden wäre oder was auch immer gewonnen worden wäre. Der Ersatzkeeper Philipp Penke steht irgendwo bei der Eckfahne gegenüber. Also sehr, sehr, sehr schöne Minuten, absolutes Aufatmen überall. Dann nur noch, ey, Hauptsache Spiel vorbei. Und auf einmal nur noch 4 Punkte auf den direkten Klassenerhalt und so auch der Optimismus. Ich habe schon alle die Bilder gesehen, also das war ja absoluter Wahnsinn. Sehr, sehr bitter für die Bochumer. Da haben wir natürlich in dem Moment nur so ein bisschen begrenztes Mitgefühl, aber die natürlich jetzt eine 2-mal geführt haben und einen Punkt mitnehmen nach dem Spiel gegen Letzten und Vorletzten. Und für den FC erstmal noch alles sehr, sehr optimistisch. Jetzt ab zum Aufbaugegner FC Bayern München.
Ja.
Und
die schlägt ja im Moment jeder.
Was da geht.
Ja, die schlägt ja im Moment jeder. Aber es ist absoluter Wahnsinn, ne? Also ich habe ja auch selber dann mal wieder große Freude an so einer Situation gehabt und emotional die Reise quasi auch mitgemacht. Natürlich auch ein bisschen so aus deinem Blickwinkel. Hast du direkt hinter dem Tor gestanden eigentlich wieder? Wo das alles passiert ist?
Ja, also Eckfahne.
Das war ja auch vorher, war es ja auch so ein bisschen, da wurde es dann irgendwann ein bisschen ruhiger im Stadion schon, ja, ne? Und ja, dann auf einmal hat es wieder richtig gekocht. Also man hatte das Gefühl, das ist schon so richtig 34. Spieltag-Konferenz und ne, ich meine, es sind noch 6 Spiele und das war richtig Showdown-Modus war da on.
Absolut, ich meine, das muss man ja wirklich sagen, ne? Also ich glaube, Köln kannst du vieles vorwerfen, aber die Fans oder ja, streich den Satz, aber Köln, also die Fans stehen immer hinter der Mannschaft und das genau ging am Ende wieder richtig los und also ich habe sowas auch noch nie erlebt, muss ich sagen. Also so
ich glaube, das 2-1 ist doch auch nur durch die Fans gefallen, oder? Also das fällt doch sonst
ja,
nicht, wenn das nicht...
Ja, die haben den Ball ins Tor gezogen, ja.
Da.
Ja, also ernsthaft, da, ne?
Benno Schmitz, muss man sagen, wurde ja auch, ne, der das Tor vorgelegt hat, also vorbereitet hat, wurde auch eingewechselt. Also danach wurde dann auch Timo Schulz, der Trainer, gefragt, yo, wie fühlst du das an, wenn sie beide Torschützen einwechseln, plus denjenigen, der es vorlegt, hat er auch natürlich ganz ehrlich geantwortet, so wie er ist. Ja klar, jetzt lief alles gut, bin ich der Held, wenn es nicht gelaufen wäre, dann hätte man sich gefragt, was wechselt der da komisch ein?
Da gab es doch auch so einen Tweet, jetzt hat Köln aufgegeben, jetzt werden Benno Schmitz und Steffen Tigges eingewechselt. Ja, und ich habe diesen Tweet gelesen, war so, ja, safe, okay, normal. Also das ist ja auch in 90% der Fälle so, ne? Aber in 90+1 dann halt eben nicht.
Und eine Antwort auf den Tweet war, der Rest ist Geschichte.
Ja. Ja. Es ist aber auch wirklich, also unglaublich. Und es führt ja dann, und das ist vielleicht das erste Thema, das wir gleich mit reinwerfen können, müssen wir eigentlich ja zu dieser, muss man schon irgendwie so auf den ersten Blick fast wahrscheinlich sagen, wahnwitzigen Trainerentlassung, denn nochmal 89 Minuten und 57 Sekunden hätte Letsch sein, wär quasi gefeierter Mann gewesen, weil kurz vor Klassenerhalt für VfL Bochum, knapp eine Minute und 50 Sekunden später ist er sein Job los. Eine absolut absurde Geschichte. Und Pillow, du bist recht ruhig. Ich will nur mal ganz kurz drei Gedanken dazu äußern, dann könnt ihr mal sagen, was ihr dazu meint. Denn ich habe das Gefühl, das ist für Bochum das einzig Sinnvolle, was sie machen konnten, aufgrund der Konstellation, in der sie stecken. Ne? Die letzten beiden Spiele, die sie hatten, waren zu Hause gegen Darmstadt und auswärts in Bochum, in Köln. Und beide führen sie. Und eigentlich müssen sie mit 6 Punkten aus 2 Spielen rausgehen. Auch ein bisschen von der Konstellation des Spiels heraus. Zu Hause gegen Darmstadt, warum auch immer, schenken sie das Ding her und verlieren die Punkte in der letzten im letzten Drittel des Spiels, zu Hause nach 2-0-Führung, gegen Köln in der letzten Minute des Spiels quasi. Also 1 statt 6 Punkten und wieder voll im Rennen und ja, so ein bisschen auch emotional im freien Fall mit Husaren aus Mainz und Köln, die versuchen jetzt den Schneid abzukaufen und den Skype abzuziehen. Und da habe ich mir gedacht, und ich bin kein Freund von Trainerentlassung, aber ich habe das Gefühl, wenn du das machen willst, dann ist es jetzt die einzige Chance, die du machen kannst. Denn was sie jetzt als nächstes haben, jetzt spielen sie gegen die 3 Mannschaften auf Niemandsland, glaube ich. Für die alle, die Saison schon relativ weit weg ist. Da musst du irgendwo noch diese Punkte herholen. Und ansonsten geht es nämlich hinten raus, wird's eng. Und deshalb haben sie offensichtlich die Reißlinie gezogen. Und ich habe auch meine Vermutung sagt, Stefan Kunz übernimmt. Ich weiß nicht, ob es schon eine Neuigkeit dazu gibt, aber wenn ihr das hier hört, ob das dann schon raus ist. Aber was sagt ihr?
Ja, Bro, sind halt so ein bisschen die Gesetzmäßigkeiten im Fußball, ne? Du hast ja gerade richtig gesagt, also wenn er die 6 Punkte holt, dann ist er weiterhin Letsch der Held vom Bochumer Feld, so quasi. Jetzt verliert er beide Spiele und das gegen Köln auch noch denkbar irgendwie knapp und ich will es nicht sagen unglücklich, ich kann auch gar nicht beurteilen, ich habe also am Samstag leider nichts gesehen, ich musste das alles irgendwie aus irgendwelchen Handy-Zusammenfassungen mir reinziehen. Grundsätzlich glaube ich, dass Bochum nicht nur diese Saison, sondern vielleicht schon die letzten 1-2 Jahre ein bisschen was überperformt hat und jetzt vielleicht eher auf dem Leistungsniveau ist, auf dem der Kader eigentlich ist. So, ne? Nichtsdestotrotz, ja, sehr wahrscheinlich müssen sie den Schritt jetzt machen, weil wenn sie es nicht machen und die kacken weiterhin rein, dann müssen sie sich später anhören, ja, warum habt ihr denn da nicht reagiert? Warum haben wir Trainer nicht also hattet ja jetzt noch irgendwie 6 Spiele und so weiter und so fort. Das sind halt einfach die Gesetzmäßigkeiten im Fußball. Also ich bleib dabei, ich glaube, dass Bochum lange Zeit überperformt hat und das ist dann jetzt irgendwann mal vorbei. Ich würde einem Stefan Kunz durchaus zutrauen, da nochmal ein bisschen was mehr rauszuholen, als jetzt vielleicht in den letzten Spielen unter Letsch. Insgesamt glaube ich aber, dass das ein sehr guter Trainer oder dass er der richtige Trainer an der richtigen Stelle war. Aber wissen wir alle, wenn die Ergebnisse wegbleiben, dann ist das, was passiert, besonders wenn jetzt noch der Abstieg dann irgendwie droht und Köln immer näher kommt. It is, it is.
Ja, heftige Nummer.
Also, ich fand es ehrlich gesagt trotzdem ein bisschen überraschend. Man hat ja auch immer das Gefühl, dass da eigentlich alles in Ordnung ist, wie Pillow schon meinte, ne? Eher so ein bisschen eine Überperformance und letztendlich stehst du jetzt als Bochum 6 Spieltage vor Saisonende mit 4 Punkten vor einem direkten Abstiegsplatz, gewinnst ein Spiel, dann stehst du plötzlich wieder auf Platz 13. Also gefühlt hätte ich gedacht, wäre Bochum so die Franchise, die sagt, ey, wir fahren das Ding irgendwie so weiter durch und hat irgendwie ganz gut gevibed auch immer mit dem Trainer. Ich hätte es, glaube ich, nicht gemacht, ehrlich gesagt, jetzt in dem Falle. Das waren jetzt 1,5 Minuten Eigendynamik in Köln und ja, ein ganz bitteres Ding zu Hause gegen Darmstadt, aber ey, es ist halt immer noch VfL Bochum, ne? Und der Kader ist nicht der, also die spielen am Limit und dann scheißt er halt 2-mal rein und ich hatte das Gefühl, irgendwie, das passt alles ganz gut. Ich fand's krass. Also ich glaube, ich wäre weitergefahren mit dem Kollegen.
Ja, aber auf der anderen Seite, Abwärtsspirale und letzte Kugel im Lauf, die du hast und so weiter und so fort.
Aber es ist halt auch, also gerade das macht doch sowas wie Bochum auch immer so ein bisschen aus, dass die halt eben nicht, ja, das ist jetzt, das Fußballgesetz besagt, wenn wir jetzt, wenn das und das passiert, dass wir den Trainer feuern müssen. Ich hatte immer das Gefühl, Bochum sind die, die ein bisschen ruhiger arbeiten, und das hätte ich jetzt an der Stelle irgendwie von denen auch erwartet, so.
Haben sie ja auch die letzten Jahre gemacht, ne? Aber ist am Ende eine Glaubensfrage ja. an der Stelle, ne? Glauben die handelnden Personen noch dran, dass, ne? Dass jetzt nochmal ein paar Punkte eingefahren werden oder nicht? Oder willst du den neuen Impuls nochmal setzen, wohl wissend, was du an dem Trainer vielleicht hast? Und du, hätte man, also ich sage ja nicht, dass das per se die richtige Entscheidung war, ne? Also
das sehen wir eh erst in 6 Wochen so, ne?
Also. So, ja, so. Genau. Das ist halt das Ding. Und am Ende ist ja eh immer, also wie machst du das falsch, ne? Von daher.
Ja, definitiv.
Schwierige Situation.
Nico, in deine Richtung jetzt mal, wenn wir die Tabelle mal durchgehen, ne? Darmstadt klaren wir aus, Aufsteiger haben den Trainer noch nicht entlassen, aber Köln, Mainz, Bochum, Wolfsburg, Union.
Ja, aber das steht für mich auch ganz aus der Frage, auch wenn da ja immer so ein bisschen Diskussionen aufkommen, aus dem Fanlager. Also, wir haben ja mit Bremen die letzten jetzt 7 Tage so schon so ein paar Tiefschläge gehabt, ne? Abgesehen von den 4 Niederlagen vorher, die es gegeben hat, ist das ja im Moment, also 24. Spieltag 30 Punkte, was war 27. Spieltag immer noch 30 Punkte, das war schon keine gute Zeit. 4 Niederlagen in Folge, und dann entscheidet sich Woltemade, ohne Bundesliga-Tor bisher, aber offensichtlich mit ziemlich viel Potenzial, gegen Werder Bremen und für eine Zukunft beim VfB Stuttgart, das heißt mit Glücksspielern ist es ja Champions League. Und dann auch noch Erin Dingschi für die fest abgeschriebene Ablöse von 5 Millionen geht nach Freiburg. Auch sportlich, wahrscheinlich wie wirtschaftlich eine Entscheidung, die über Bremens Möglichkeiten steht. Trotzdem 2 Tiefschläge, die sich so ein bisschen bei dem Verein, der jetzt auf Talente bauen möchte, sich wie eine echte Niederlage angefühlt haben. Wenn 2 Kinder der Stadt quasi auf einmal keinen Bock mehr auf den Verein haben und einen anderen Weg gehen. Und ja auch mit unterschiedlichen Beweggründen und so ein bisschen fehlender Wertschätzung vom Verein gesprochen wurde, vor allem von dem ich bei Dingschi und so weiter. Was ich aber so ein bisschen differenziert betrachten möchte, weil dazu ich auch die Pressekonferenz von Clemens Fritz und Ole Werner empfehle vor dem Frankfurt-Spiel, wo es in 30 Minuten, 25 Minuten lang im Prinzip nur um diese Sachen gegangen ist und die Entwicklung des Vereins. So ist die Stimmung insgesamt, finde ich, fast zu negativ dafür, dass man sich vor Augen führen muss, Werder Bremen spielt 2. Saison nach Aufstieg. Und auch in der 2. Saison nach Aufstieg haben sie im Prinzip nichts mit dem Abstieg zu tun. Komplett. Also schon seit 2 Jahren haben wir nichts mit dem Abstieg zu tun. Letzte Saison nicht, diese Saison nicht. Kaderqualitätswerte sind wir gerade von Platz 15 auf Platz 14 hochgestiegen, an Köln vorbeigezogen. Aber weit entfernt von allem anderen, was noch über uns steht. Die Truppe ist einfach, also sie performt auch vielleicht ein bisschen über, vielleicht performt sie aber auch gut. Und wir haben ein riesengroßes Verletzungspaket, auch schon seit Wochen. Also die Stamminnenverteidigung hat, glaube ich, das letzte Mal in der Hinrunde miteinander zusammen Fußball gespielt. Alles Faktoren, die nicht darüber hinwegtäuschen sollen, dass trotzdem natürlich das Kacke ist, wenn die gehen. Und es auch irgendwie scheiße ist, wenn da irgendwie so die Verantwortlichen nicht die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Und trotzdem bin ich, was die Tabelle angeht, nach dem Punkt in Frankfurt, auch mit dem, was da unten passiert ist, trotzdem, sagen wir so, ohne den wäre es ein bisschen knapper. 1 Sieg noch. Vielleicht wie so 4 Punkte aus 6 Spielen, dann, ich denke, dann wird es gereicht haben. Und dann gehst du wieder am Ende ohne allen, also ohne große Sorge aus der Saison heraus. Und das wird mir geradezu negativ gesehen im Bremer Kosmos. Lange Rede, aber das ist ein bisschen der Punkt, an dem ich stehe. Und deshalb ist für mich auch ein Trainerwechsel absolut anderer Planet. Hat überhaupt nichts dazu zu suchen.
Wird der wirklich diskutiert?
Ja, das gibt schon immer wieder Diskussionen, also nicht weder im Verein noch im Umfeld noch irgendwo, auch nicht wirklich in den Medien, aber schon bei den Fans kriegt er schon viel Kritik immer dafür, dass er angeblich nicht genug auf die Talente setzt, wo er ja auch schön mit Statistik entgegengesetzt hat und geguckt hat, guckt euch mal an, wie alt unsere Mannschaft im Durchschnitt ist. Also erzähl mir nicht, ich setze hier keine Talente ein, weil Werder Bremen ist eine der jüngsten Mannschaften der Liga.
Ja, boah, hätte ich aber ehrlich gesagt das Fanumfeld, wie soll ich es nennen, besonder eingeschätzt, ne? Also die tun alle gut daran zu verstehen, was sie an dem haben. Du hast ja gerade gesagt, also abgestiegen, direkt wieder aufgestiegen und jetzt 2 Jahre in Folge, also eigentlich nichts mit dem Abstieg zu tun, ne? Ja, außer ab und zu nochmal die Bayern weg und solche Scherze, ne? Also Ich finde das schon, ich würde das nehmen, ja, mit Kusshand. Ne? Ja.
Also. Wollte ich nämlich auch sagen, Platz 10 in der zweiten Liga hat er uns übernommen. Und seitdem spielt er mit dem Kader, von dem er seit anderthalb Jahren im Prinzip immer gefühlt eine Million zum, für einen Transfermarkt hat, spielt er nach wie auch eine zweite Saison, die nichts mit dem Abstieg zu tun hat. Also, ne?
Und das alles nur, ne, da müssen wir ja nochmal erwähnen, weil Markus Anfang keinen Impfpass mehr hat. Habt ihr dem eigentlich mal gebührend gedankt irgendwann in den letzten zweieinhalb Jahren?
Also? Ja, das regelmäßig.
Ja, also ich finde ja, auch Trainerdiskussion da nicht, aber ich finde schon auch jetzt so die zwei Transfers plus dann irgendwie Weiser ist, glaube ich, auch noch nicht verlängert, ne? Also
nee, Weiser so wird auch gehen. Weiser geht,
ja, also, aber so zwischen den Zeilen wirkt es so langfristig irgendwie ein bisschen aber guck mal, beängstigender als das. Also ich finde die aktuelle Situation, habe ich das Gefühl, ja, alles
ist
gut.
Halt auch schwierig, ne?
Aber ja, da so langfristig habe ich ein bisschen, weil die gehen ja nicht ohne Grund irgendwie, vor allem so Bremer Jungs, weiß ich nicht, Alter, da muss da schon ein bisschen was im Argen liegen oder irgendwie falsch gearbeitet werden oder irgendwie so.
Ja, also ich glaube, das kannst du in beide Richtungen sagen. Ne? Ehren Dingschi, wenn der wirklich gewollt hätte, dann hätte er auch bleiben können. Das Angebot war nicht so weit weg. Aber da waren es auch Eitelkeiten, die reingreifen. Woltemade, wenn ich Nick Woltemade wäre und Champions League Aspirant, würde mir ein Angebot machen. Leute, tut mir sehr leid, aber ich gehe. Aber trotzdem stimmt ja auch so Marco Friedl mit, ja, ey, wir müssen langsam mal ein bisschen besser werden als dieses um Platz 15 rumdümpeln und Duxchi im Prinzip ganz genauso. Das verstehe ich schon, aber ey, bleibt mal ein bisschen realistisch. Denn das, was wir am Ende im Kader haben, ist an vielen anderen Positionen, hat sich das bewährt. So, wir haben mit starken, tollen Innenverteidiger gekriegt, der sich voll als die Stütze etabliert hat, der einfach nicht, der ist ja schon ein bisschen länger da, aber der auch einfach die ganze Zeit verletzt ist. Lünen und Stay im Mittelfeld sind eine Bank. So, das ist einfach mal wieder richtig ein Fundament da in der Mitte, was wir haben, was wir vorher jahrelang nicht hatten. Dass dir dann vielleicht mal der Sturm abhanden kommt, das passiert dir halt, wenn du 15. in der ersten Liga bist. So, wenn
Frühstück geht. Ist auch fair, ja.
Ja, also dein Job ist es dann dafür zu sorgen, dass die Top-Stürmer, die unter dir stehen, dass die halt auf deinem Zettel stehen. So. Und das haben sie mit Kovnatski ja versucht, hat nicht funktioniert, aber Jim Ma schlägt einen wie eine Bombe. So. Ist leider auch verletzt. So. Werder Bremen hat halt, glaube ich, also 6, 7, 8 Verletzte und davon mindestens die Hälfte Stammkräfte. Da merkst du dann auch, das kriegt Werder Bremen nicht kompensiert. Deswegen wird das so einen über die Ziellinie schleppen. Und auch ich selber habe natürlich ein bisschen rumgefeixt mit, oh krass, nur noch 2 Punkte hinter Europa und sowas alles. Was dieses Schneckenrennen da in der Bundesliga auch irgendwie möglich gemacht hat. Aber ich weiß auch, dass das dem Verein nicht gut getan hätte. Nächsten Schritt jetzt. Lass die mal bitte am Ende der Saison 12. 13. werden, dann bin ich glücklich. Und dann lass mal auch Leute gehen. Es ist fair. Auch Stuttgart hat mit einem Trainer einen Aderlass gehabt vor einer Saison. Ich rede nicht davon, dass das so wird, aber ich meine damit, vor der Saison haben alle gesagt, die Stuttgarter Mannschaft ist schlechter als die im letzten Jahr. Was die daraus gemacht haben, ist eine Jahrhundertgeschichte. Ich vertraue nicht mehr so darauf, was die Leute davon der Meinung sind, was gut und schlecht ist. Denn es kann mir niemand, auch in dieser Runde, erzählen, dass er wusste, dass Ehren Dingschi zu einem der besten Außenstürmer der Bundesliga wird durch ein Jahr in Heidenheim, nach dem, was wir alle vorher von ihm in Bremen gesehen haben.
Ja.
Und andersrum, halt auch, ja, Entschuldigung.
Wohin geht der jetzt nochmal? Freiburg, ne?
Genau, der geht nach Freiburg.
Gibt halt auch keine Garantie, besonders wenn Christian Streich nächste Saison nicht mehr da ist, gibt auch keine Garantie dafür, dass er dann noch halten kann, ne? Also, was hatte 5 Millionen, war das?
5 Millionen hat einen Marktwert von 10, das ist schon eine Niederlage.
Ja, okay, er wollte sagen, so 7, 8 hätte jetzt besser geschmeckt, ne? Aber ja, okay. Wenn halbe Marktwert, dann ist doof, ja, hast recht.
Aber das sind die Niederlagen, von denen ich einfach auch, also ich mir selber sage, Alter, das ist die Situation, in der Werder Bremen steckt. So. Wir müssen halt aufpassen, dass wir immer jedes Jahr erstmal unsere eigenen Hausaufgaben machen und die haben wir an dieser Stelle zweimal nicht gemacht. Das heißt, sie müssen sie an anderer Stelle jetzt gut nacharbeiten. So. Ich hoffe, sie kriegen es hin. So. Aber es liegt nicht, in meinen Augen, nicht am Sportlichen, nicht am Trainer und auch nicht an irgendwie, dass die da nicht wissen, was sie machen. Die Truppe kriegt das, glaube ich, schon hin. Und ehrlicherweise, und das mal eine kurze Überleitung zu dir, Pimpf, denn ich glaube, auch bei St. Pauli darf man keinen Fehler machen, dass man jetzt anfängt, Sorgen um den Verein zu haben, ob die den Aufstieg eventuell noch verballern oder so, ne?
Nee, das eigentlich nicht. Also ich saß gerade, witzigerweise habe ich gerade so ein bisschen in Gedanken versunken, drüber nachgedacht, dass man aufpassen muss, dass es nicht irgendwann Ambitionslosigkeit ausstrahlt. Vielleicht ist das so ein bisschen so eine Sorge, die ich habe, weil ich das von St. Pauli über Jahre hinweg kenne, dass die eigentlich immer irgendwie ganz gut auch in den letzten Jahren mitgespielt haben, dritten, vierten Platz, ole, wir sind happy damit. Und aber man immer so ein bisschen das Gefühl hatte, das wirkt so ein Stück weit ambitionslos. Jetzt zur aktuellen Situation. Ich fange natürlich sofort wieder an zu schwitzen, ist klar, so, ne, würde wahrscheinlich jeder von uns. Aber ganz nüchtern betrachtet hat uns mit Eric Smith, der wichtigste Spieler, ich habe ihn hier schon 100 Mal in den Himmel gelobt, gelb gesperrt gefehlt. Du spielst gegen Karlsruhe, eines der Teams der Stunde in der zweiten Liga, würde ich sagen. Spielst auswärts, ja, die nicht an die Wand, aber dominierst die schon, hast deine Chancen, kriegst ein Abseitstor aberkannt, kriegst eine Elfer nicht gepfiffen, kriegst eine absolut sinnlose gelb-rote Karte und verlierst das Spiel halt 2-1. Passiert, kommt vor, Zitat Pillow, du kannst nicht erwarten, dass du durch diese zweite Liga da durchmarschierst ohne Niederlagen. Deswegen auch an dieser Stelle, glaube ich, ist das zu verkraften. Nächste Woche kommt Elversberg und ich glaube, da musst du gewinnen. Wenn du da verlierst, dann kann es schon sein, dass da eine kleine Negativspirale irgendwie entsteht, aber an sich, leistungstechnisch, mache ich mir immer noch absolut gar keine Sorgen, auch wenn ich glaube, dass dahinter noch die Mannschaften auch ein paar Punkte einsammeln werden, sollte das trotzdem reichen, wenn so weiter gespielt wird und so an dem Plan festgehalten wird, den sie haben. Punkt. Und ich hoffe, das fliegt mir nicht um die Ohren.
Ja, aber klar,
kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, gleich über mir, dass ich auch nicht hoffe, dass denn wir nochmal einen Abschiedskampf hatten, aber irgendwas sagt mir, dass das diese Saison weder bei uns noch passiert, noch dass ihr da irgendwie so in Bedrängnis kommen wird. Ist eher die Frage, wer die Meisterschaft holt, ne? Also Kiel will mitspielen, merkst du?
Ja, das finde ich ehrlich gesagt, da ist mir komplett Bums, ob wir jetzt als Erster, Zweiter hochgehen, ist mir relativ egal. Ich gucke eigentlich immer nur auf den Vorsprung, auf den Relegationsplatz. Das hat sich auch ein bisschen geändert, so in der ersten oder keine Ahnung, vor 10 Spielen habe ich immer noch geguckt, Relegation wäre schon geil. Auf dem 4. habe ich mir so den Vorsprung dann immer angeguckt. Mittlerweile gucke ich mir den Vorsprung auf den Relegationsplatz an. Ob wir jetzt Erster oder Zweiter werden, juckt es mich doch einen Scheiß. Man sieht auch dieses Jahr Heidenheim, die letztes Jahr irgendwie glücklich hochgeslidet sind, haben kein Problem, die Klasse zu halten. Und ja, Schalke zum Beispiel fällt das viel.
Ja, Schalke ist auch Meister geworden.
Damals. Also letztendlich egal so. Du musst gucken, dass du deinen Fußball irgendwie in die erste Liga transferieren kannst. Aber darüber brauchen wir noch nicht quatschen. Ob Erster, Zweiter, ist mir scheißegal. Solange die hochgehen, werde ich hier meine Bacardi-Rest-Flasche anstoßen und öffnen und mir ein paar schöne Tage machen.
Ich will Derby gucken, da will ich hin irgendwie. Ich versuche da gerade mit allen Möglichkeiten, dass ich noch irgendwie.
Morgen um 11 startet der Vorverkauf.
Ach echt?
Würde ich mir einen Wecker stellen und dann sehen wir uns hoffentlich dort.
Pillow, jetzt wird's aber ernst. Und das holen wir jetzt noch einmal nach, bevor wir nochmal ins Internationale gehen. Ich gucke mir das ja jetzt schon ein bisschen länger an da und ich habe heute auch eine neue Folge Bundesliga aufgenommen, wo wir über die ganze Liga gesprochen haben. Ey, mir gefällt das nicht. Ihr geht da nicht raus aus diesem Abwärtsstrudel, ne? Also aus dem, der Pulk bleibt da. Alle sind beieinander und rein rechnerisch eine Niederlage und Kaiserslautern gewinnt einmal theoretisch bis auf dem Abstiegsplatz, Alter.
Ja, das geht halt in beide Richtungen, ne? Also ich sehe das so ein bisschen mit gemischten Gefühlen. Schau mal, hätte jetzt einer, nehmen wir mal die letzten 5 Spiele, ne? Da war, ja. Und dann nehmen wir einen direkt raus, Hertha, 5 Stück Klatsche gekriegt, Riesenblamage, so dürfen wir nicht auftreten, brauchen wir nicht drüber reden, indiskutabler Auftritt. Die anderen 4 waren St. Pauli, waren Paderborn, waren Karlsruhe und waren Hannover. Also alles 4 Mannschaften, die in der oberen Tabellenhälfte angesiedelt sind, bis hin nach ganz oben. Da haben wir nicht ein Spiel von verloren. Und
auch gut in Form sind eigentlich so größtenteils.
Ich wollte gerade sagen, alle in, das ist eh so ein Schalker Fluch, Digga, das muss man mal über die nächsten Staffeln hier in unserem Podcast beobachten. Wir spielen immer gegen die gerade gut in Form sind. Das war schon immer so, seit 5, 6 Saisons. Aber ja. Sogar solche wie Darmstadt in der ersten Liga und so, die haben auf einmal irgendwelche Läufe und so. Naja, gut. Ja. Geschenkt. Also, ne, so, da haben wir jetzt dann einen Sieg geholt gegen St. Pauli und 3 Unentschieden gegen die anderen 3 genannten. Das sind 6 Punkte. Hätte jetzt einer gesagt, vor den Spielen, hol da 7 Punkte raus, dann hätte ich gesagt, ja komm, unterschreibe ich so. Ne, das ist halt auch so ein bisschen Teil der Wahrheit. Ne? Weil was jetzt noch so kommt, und das ist gar nicht despektierlich oder sonst was gemeint, aber da kommt noch Rostock, da kommt noch Osnabrück, da kommt noch Elversberg und so weiter und so fort. Also da ist schon noch eine Menge möglich. Das ist die eine Seite der Medaille. Fakt ist aber, Und ich weiß nicht, ob ihr die Spiele gesehen habt und holt mich gerne runter vom hohen Ross, wenn ihr der Meinung seid, das ist Quatsch, aber die musst du alle drei gewinnen, die du da, wo du den jeweils nur einen Punkt holst. Du führst gegen, mal gucken, dass ihr noch richtig auf die Kette kriegt, gegen Paderborn. Führst du 2-0 schon zu Hause und gehst 3-2 dann zurück, weil du aufhörst, Fußball zu spielen, aus irgendeinem Arroganzanfall oder was weiß ich was, und kannst dann froh sein, dass du in den letzten Minute noch 3-3 machst. Gegen Karlsruhe zu Hause auch, musste in der ersten Halbzeit 1-3 Tore machen und dann sieht das Ganze schon anders aus. So, da waren wir über 19 Minuten die bessere Mannschaft. Und jetzt gehst du nach Hannover und hast die 20, 25 Minuten richtig im Griff. Alter, die haben gar nichts zu kamellen im eigenen Stadion. Wir machen die in der eigenen Hälfte zu. Ja, ich weiß um die Gefahr, die das birgt, wenn dann mal der lange Hafer kommt und unsere Innenverteidigung zu hoch steht und dann kommen sie nicht mehr hinterher, weil sie langsam sind. Verstanden, dann gehst du folgerichtig 1-0 in Führung. Schöne Nummer von Uedraogo.
Richtig geile Nummer.
Ja, über ihn sprechen wir gleich. Wollte ich gleich noch mal kurz ein, zwei Sätze spendieren. Also geiler Junge, Alter. Geht mir richtig das Herz auf.
Ja.
Und das war's dann auf einmal. Ne? Also dann musst du den zugutehalten. Dann lassen die eigentlich gar nichts mehr anbringen bis zur 18. Stehen sehr stabil dafür, dass sie die schlechteste Defensive der Liga sind. Also hat Hannover da nicht eine richtige Torchance gehabt. Und dann haust du in der 81. haust du dir den so unglücklich selber rein. Auch noch, ist auch noch ein Eigentor von Paul Seguin. Und dann stehst du am Ende wieder nur mit einem Punkt da. Das liegt aber nicht, ich habe, sagen wir mal, ab Minute 50, 55 habe ich angefangen, immer wieder zu sagen, Leute, ey, das reicht nicht. Wir sind nicht, weiß nicht, Atletico Madrid, die so ein 1-0 dann ganz souverän über die 90 Minuten nach Hause. Und ich verstehe auch, warum du dann dich ein bisschen zurücknimmst und nicht mehr wie in den ersten 20, 25 Minuten nur vorne drauf und pressen und Bälle gewinnen und versuchen irgendwie schnelle Umschaltmomente zu kreieren. Verstehe ich, weil das Risiko mit unserer Innenverteidigung ist halt relativ hoch, aber du musst auch nicht ins andere Extrem übergehen und zu sagen, also in der gegnerischen Hälfte greifen wir gar nicht mehr an, weil das ist halt, was passiert ist. Und irgendwie so 10, 15 Meter vorm eigenen 16er, da gehen wir dann drauf. Das ist halt zu wenig. Dazwischen gibt es halt noch was. So. Und du musst in so einem Spiel dann, ob du willst oder nicht, aufs zweite Tor gehen. Und genauso, dann kann dir egal sein, ob man... Ja?
Genauso ist ja letztendlich auch das Tor gefallen. Ne? Also man hat das ja schon ab der Mittellinie, hat man das, der Kommentator hat das schon angekündigt und jeder Mensch hat es gesehen. Das war ja genau das Ding so. Ne? Das war, oder 10 Meter hinter der Mittellinie war schon klar, eieiei, das wird gefährlich so.
Ja, ja.
Dass der dann absolut natürlich am Ende dämlich als Eigentor reingeht, sei geschenkt. Aber da vorher diese Gasse, die da einfach in der Mitte existiert, die riechst du halt 100 Meter gegen den Wind. So, ne? Und das passiert dann halt irgendwann so, ist klar.
Ja, genau das, weil es gibt Mannschaften, denen passiert das halt nicht, dann gehören wir aber halt nicht dazu.
Genau, ja, also das passiert Schalke dann halt irgendwann, genau, das meine ich damit.
Richtig, absolut. Und deswegen stehe ich da, also ich bin total angepisst auf der einen Seite, weil da war deutlich mehr drin. Du könntest jetzt schon, sagen wir mal, aus dem Gröbsten raus sein, so, und das ist aus meiner Sicht, glaube ich, echt nicht zu sehr durch die Fanbrille gesprochen. Aber die Wahrheit ist halt, hast du halt dreimal nur, in Anführungsstrichen, nur das Unentschieden geholt, aber dann kommt wieder der Vergangenheitspilot von vor 5 Wochen, der hätte die 6, 7 Punkte oder was, hätte wahrscheinlich unterschrieben. Also von daher ist das, und das ist so ein bisschen die Story der Saison auch, ne? Also hätte, würde, könnte, wir könnten auch wo ganz woanders dastehen, ne? Ohne jetzt zu sagen, dass wir weiß, was für Fußball hier über die ganze Saison gespielt haben, haben wir sicherlich nicht, aber wir könnten auch ganz woanders stehen. Damit meine ich nicht irgendwo im Aufstiegsrennen, aber auf einem, da wo irgendwo Hertha oder irgendwer so gerade steht. Also da könnten wir.
Ich finde, man muss ja auch ganz klar sagen, es gab ja schon auch fußballerisch, spielerisch gab es ja schon deutlich, deutlich schlimmere Phasen. Und da hat sich's ja eigentlich ein bisschen stabilisiert, beruhigt. Klar, jetzt hast du noch mal ein bisschen Pech. Jetzt holst du hier mal nur ein Unentschieden anstatt ein Dreier. Das ist halt die Scheiße. Aber letztendlich das große Problem ist eigentlich, dass jetzt Braunschweig, dass jetzt plötzlich auch noch Rostock, dass die anfangen zu punkten. Weil, ne, das kommt halt noch on top. Wenn die ihre Punkte nicht holen und du gehst irgendwie, wie gesagt, aus diesen 4, 5 Spielen, gehst du mit 6, 7 Punkten raus und sagst aber, ey, Leistung stimmt, wir sind schon, haben ganz anderes Auftreten, wir haben hier und da noch ein, zwei irgendwie Puzzlestücke, die sich plötzlich zusammenfügen, jetzt Uedraogo wieder zurück, dann verletzt sich hier der, wie heißt der neue Außenverteidiger, der fällt dir dann aus, ne, dann hast du mal ein bisschen da was Gutes, da was Schlechtes, aber du merkst irgendwie, du bist plötzlich stabiler, du hast nicht diese Totalausfälle. Naja, das Problem ist dann halt plötzlich Braunschweig, Rostock, Kaiserslautern, mit denen finde ich, muss man eh noch rechnen, weil den Kader finde ich viel zu gut für da unten. Und das muss dir Sorgen machen, weil ich glaube, die werden auch weiterhin punkten. So, der Bicakcic wird für Braunschweig noch ein paar Kopfbälle ins Netz versenken und die werden noch irgendwelche dämlichen Spiele 1-0 gewinnen, die Schalke dann wieder 1-1 spielt, weil sie mal eine Minute unaufmerksam sind. Und das ist.
Ja, Ja,
das wollte ich nämlich gerade sagen. Ja, ich meine, gut, die sind halt zu. Ja, sag du.
Nee, ich wollte nur sagen, Osnabrück ist eigentlich raus aus dem Rennen rechnerisch, ne? Aber so noch nicht ganz. Ja. Noch nicht ganz. Und die werden noch ganz schön ärgern, solange sie theoretisch noch ausrechnen können, dass sie noch dran sind, weil die auf einmal Pressing gelernt haben. Braunschweig hat ein Selbstbewusstsein aus den letzten Wochen herausgeholt. Jetzt haben sie gegen Düsseldorf verloren, aber davor hauen sie Elversberg aus der Halle. Ich glaube, die Kandidaten, auf die man am ehesten gucken muss, also dass vielleicht Kaiserslautern das Pokalfinale zu viel im Kopf schwebt. Und wenn du bei Wien Wiesbaden siehst, dass der Sportdirektor jetzt auf kurz vor Ziel gerade rausgeschmissen wurde, weil er ja neuer Nachfolger in Darmstadt, glaube ich, wird. Und wie die Mannschaft im freien Fall sich befindet, ist das die Hoffnungsstelle an Truppen, die du hinter dir lassen sollst. Denn auch Hansa Rostock bleibt, und das ist jetzt wieder lieb gemeint, liebe Grüße, ein Drecksverein, der genauso dreckig Punkte sammeln wird an Stellen, wo keiner damit rechnet, dass sie auf einmal Punkte sammeln. Und dann komme ich zu meiner Ursprungsfrage mit, du ärgerst dich darüber, aber genau dieses immer nur 1-1 spielen ist halt das, was sich dann am Ende dahin bringt, dass
ja,
du am Ende irgendwo stehst.
Können wir jetzt halt nicht mehr ändern, ne? Ja, ist halt so, wie das ist. Also, wenn ich jetzt die Zeit zurückdrehen könnte, dann würde ich die Tore schießen gehen, wenn ich jetzt mit meinem fetten Arsch noch hinkriegen würde, kriege ich aber nicht.
Das wäre aber eine Option, finde ich.
Viele Sachen sind eine Option, aber. Ja, also Punkt. Ne? So, deswegen stehe ich da so mit ein bisschen gemischten Gefühlen. Ich gebe euch auch recht, ich glaube schon, dass die alle auch noch Punkte holen werden, aber nochmal, ein paar von denen haben wir auch noch von der Kandare und dann haben wir das am Ende wieder selber in der Hand. Unser Restprogramm ist mit der Ausnahme Düsseldorf vergleichsweise, und jetzt nicht falsch verstehen, vergleichsweise einfach. Wobei aber die Saison auch so ein bisschen gezeigt hat, mit den Mannschaften, die dann auch mal zumindest versuchen, Fußball zu spielen, haben wir uns immer irgendwie so ein bisschen leichter getan, ne, als die mit denen, die den Bus parken und dann den langen Hafer schlagen. Also mir ist die Situation total bewusst. Dennoch bin ich ja eher optimistisch als pessimistisch eingestellt, weil so funktioniere ich halt auch grundsätzlich sein. Eher. Ja. Aber also mir sind die Brisanz, die das Ganze bietet, die ist mir vollumfänglich bewusst. Ne? Also da brauchen wir nicht drüber quatschen. Aber du musst
ich glaube,
halt
die ist aber
dann
immer noch nicht allen Leuten bewusst, ne? Und auch nicht allen Schalkern.
Doch.
Glaubst du? Ja. Ich habe das Gefühl, dass viele so immer noch so, naja, ist halt Schalke, das wird irgendwie wird schon und ach, da steht noch Wiesbaden dahinter und bla. Ich glaube nicht, dass irgendwie allen Leuten diese vollumfängliche Brisanz bewusst ist, die da wirklich gerade herrscht.
In den Medien mag sein, aber hier im Fanumfeld ist das jedem zu 100% bewusst. Also mir ist noch keiner über den Weg gelaufen, der nicht bewusst ist. Und das nicht auch erst jetzt seit den letzten Spielen schon, sondern schon seit irgendwann in der Hinrunde, als wir einen Trainer entlassen haben. Punkt, es ist wie es ist, so, das ist das Sportliche. Und ich glaube, dann können wir den jetzt auch zumachen. Was haben wir nächste Woche?
Ich habe nämlich einen Hot-Take. Ich sag, ihr bringt den HSV in die Relegation, weil ihr Düsseldorf zu Hause schlagt. Denn wenn du mal eins hast, das habe ich ja bei deinem Verein jetzt auch schon live im Stadion das ein oder andere Mal miterlebt. Und das, was Peter in Köln erlebt hat, dieses Stadion wird auch in einem Drecksspiel, das ihr nicht verdient habt zu gewinnen, dafür sorgen, dass ihr, also was ihr sportlich vielleicht nicht verdient habt, dafür sorgen, dass ihr dieses 3-2 in der 94. Minute gegen Fortuna Düsseldorf macht und drei Punkte holt oder sowas.
Ja, wollte gerade sagen, jetzt ist erstmal Nürnberg. Die Freunde vom Club, das hat bisher in der Vergangenheit immer ganz gut funktioniert, ja. Um ehrlich zu sein.
Schauen wir mal. Die Punkte auch nicht mehr.
Ja, nicht so dringend wie wir, sagen wir mal so. Schauen wir mal. Aber ich wollte ganz kurz noch mal ein, zwei Sätze spendieren, weil das ist nicht das Einzige. Also das jetzt, diese liegen gelassenen Punkte, die nerven halt maximal. Ne? Die nerven und verschärfen die akute Situation. Mir fallen da aber noch zwei, drei andere Sachen abseits des Platzes auf, die mir auch irgendwie nicht so wirklich schmecken und die ich auch teilweise nicht nachvollziehen kann. Nämlich zum Beispiel, dass wir hier jetzt irgendwie anfangen, ja anscheinend, also die Trumpfkarte, die gespielt werden soll, heißt ja nach wie vor anscheinend Ben Manga. Also der war ja schon, eigentlich hatte der ja schon unterschrieben und hatte sich schon ein Haus in Gladbeck angeguckt und hat schon ein Konto bei Sparkasse Gelsenkirchen Nord eröffnet, ja, so wie Edgar Davids damals. hat er da wohl doch von Abstand genommen, weil er sich gesagt hat, die steigen ja vielleicht ab in der dritten Liga. Und jetzt ist, und es wird ja auch nicht großartig irgendwie vom Vereinsseite kommuniziert, weil ich so ein bisschen halt auch nachvollziehen kann, aber was wolltest du jetzt irgendwelche Wasserstandsmeldungen kommunizieren oder kommentieren, aber was du der hiesigen Presse entnehmen kannst, ist, wir haben hier so ziemlich alle Scouts, die wir haben, die haben wir gegangen zum Ende der Saison, haben schon zwei neue eingestellt. Wir haben auch übrigens Asamoah und Matthias Schober. Matthias Schober, Leiter der Knappenschmiede, und Asamoah, boah, so viele Themen, ne? Alter, da kriegst du gar nicht in zwei, drei Sätze gepackt. Asamoah als Leiter Lizenz oder was auch immer. Ja, 2-1 Legenden in Anführungsstrichen, oder nicht in Anführungsstrichen, 2-1 Legenden, ne, da ist natürlich dann wieder ganz viel Romantik dabei und dann machen die Ultras, schreiben auch wieder einen offenen Brief an die Vereinsführung und so weiter und so fort. Ja, weiß ich nicht. Ich kann das halt nicht beurteilen, wie positiv der Impact von sowohl Matthias Schober als auch von Gerald Asamoah in den letzten Jahren wirklich war. Ne? Das fällt mir immer, gerade bei Asamoah fällt mir da total schwer zu greifen. Ne? Der ist halt immer nah dran an der Mannschaft und sitzt auch immer auf der Bank und erst war er Teammanager und dann war er Leiter Lizenz und das meine ich jetzt gar nicht böse, aber was genau sein Aufgabengebiet war, das habe ich halt bis heute nicht verstanden.
Ne? Das weiß ja keiner. So.
Ja, vielleicht, also im besten Fall weiß er und die ihm den Job gegeben haben. Ne? Aber nochmal, ich meine das auch gar nicht irgendwie wertend oder despektierlich. Vielleicht ist er jetzt nächste Saison dann nicht mehr da und wir werden sehen, oh je, da passiert, wer weiß, was für ein Unglück. Und dasselbe mit Matthias Schober. Ich stehe da halt auch wieder dazwischen. Ne? Also das ist nur, weil einer eine Vereinslegende ist, kannst du den halt auch nicht die nächsten 10 Jahre irgendwie durch den Verein ich will nicht sagen mittragen, aber ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Ne? Also du musst dann halt auch, wenn du eine Vereinslegende bist, musst du halt trotzdem auch noch Leistung bringen in den Jahren. Ob die beiden das gemacht haben und woran das bei den beiden gemessen wurde und nicht gemessen wurde, vermag ich nicht zu sagen. Aber das sorgt halt so ein bisschen zusätzlich für Unruhe. Was mich aber noch viel, viel mehr so ein bisschen sauer aufstößt, ist, jetzt haben wir die ganzen Scouts da rausgehauen und haben einen Leiter Scouting-Top-Talent-Förderung oder so eingestellt. Das ist Ben Manga Ziehsohn, so einer, der die letzten Jahre sehr eng mit ihm zusammengearbeitet hat. Der sitzt dann da, ist und glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, auch schon seit 1.4. und beschäftigt sich dann damit jetzt wohl schon mal mit der Planung für die nächste Saison, was Kader angeht. Und dann liest er aber ein paar Tage später, ja, da kommen noch 6-7 andere aus dem Ben Manga Umfeld und Ben Manga selbst, der kommt dann aber, wenn wir die zweite Klasse halten. Also wenn wir in der Liga bleiben. Ich lese das so, ich denke so, Bruder, und wenn wir jetzt noch absteigen, dann haben wir 7-8 Coaches von dem verpflichtet, aber so, ne, also seinen kompletten Stuff quasi, aber er selber kommt dann nicht. Was ist das denn für ein Film, Alter? Ich weiß nicht, korrigiert mich, wenn ich das strange finde, aber was ist da, hä?
Ja, und wenn du, also, das ist ja auch viel zu spät einfach, du musst ja irgendwann anfangen zu planen, ne, also selbst so. Wenn du nicht absteigst, dann holst du den und dann ist viel zu spät, dann ist alles vom Markt, mit dem du dich beschäftigen kannst. Du hast ja jetzt auch nicht unendlich viel Spiel Raum so, ne?
Ja, 100% richtig. Also ich finde die Nummer total strange. Ja, du hast jetzt den einen da sitzen, Tonelli oder so heißt der Kollege. Ich kannte ihn bisher gar nicht. Ja, scheint ja mal ein gut vernetzter Scouting-Mensch zu sein, ist ja okay. Und der wird da jetzt wahrscheinlich auch schon was machen, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der jetzt hier schon täglich mit Ben Manga telefoniert, der noch bei Watford unter Vertrag ist. Ne? Der muss ja auch noch irgendwie aufgelöst werden. Das, ne? Die sagen ja auch nicht, ja okay, jetzt wenn Schalke die Klasse hält, dann Ben, hier, da ist die Tür. Soll ich die hinfahren? Also das werden die auch nicht machen. Ne? Mhm. Also der stößt mir irgendwie ganz, ganz sauer auf. Ich meine, ist geil, ne? Hört ja viel Gutes über den und wenn wir dann in der Liga bleiben, wovon wir ja alle dann auch irgendwie ausgehen, dann geil, dann freuen wir uns und das ist auch so das, was du halt in Social Media liest, boah, ja, mit Ben Manga wird alles besser, wie mit jedem, der vorhin da war auch, da wurde auch immer alles besser, so. Aber was ist denn, wenn das Ding in die Buchse geht? Vielleicht sind die ja so abgewichst und denken sich, naja, wenn das in die Buchse geht, dann sind diese ganzen Scout-Verträge, die wir abgeschlossen haben, eh für die Tonne, weil dann gehen wir ab bis in die 4. oder 5. Liga und dann können wir die eh nicht bezahlen, dann müssen wir die eh wieder auflösen oder sind irgendwelche Klauseln in den Verträgen. Ich weiß es nicht, aber das schmeckt mir insgesamt nicht, Punkt, und gibt halt auch kein besonders gutes Gefühl für nach vorne raus, für was dann nach der Saison mal passiert. So. Und dann muss ich heute lesen, dass, und jetzt nochmal die Brücke zu Ouedraogo, ja, macht natürlich Riesenspaß, ne, so, und trägt seit Kindestagen das Schalke-Trikot und, ne, hier groß geworden in Mülheim an der Ruhr, da wo Manuel auch herkommt. Wirkt immer, wenn er mal vor eine Kamera tritt, das macht er im Fernsehen eigentlich bisher noch nicht, aber so in so, ne, so Videos, Social Media Videos von Schalke, wirkt er mal total bodenständig und hat auch mit nichts groß was am Hut, sondern hat einfach nur Bock Fußball zu spielen, da siehst du ihm an und hat eine bockstarke Partie gespielt, hat da Tor gemacht und, na, also richtig geile Aktion, ist bemerkenswert, wie schnell der sich nach so einem Ballgewinn einmal um die eigene Achse drehen kann und losrennen kann, super geil.
Brutale Hütze, die machen nicht viele Spieler so, also ja, wirklich geisteskranke Hütze.
Ja, ich finde auch super krass. Ich hatte ja vor der Saison mal ganz großkotzig angekündigt, am Ende der Saison wird Hassan Ouedraogo der Zweitliga-Musiala sein. Na gut, da kam eine Riesenverletzung und, ne, jetzt müssen wir schauen.
Aber genau in so Momenten blitzt, also genau das war eine Musiala. Die macht dir Musiala, die macht dir noch zwei, drei andere Spiele und das war's.
Ja. Und der ist 1,90 groß, ne? Ja. Also die Koordination musst du mit so langen Beinen erstmal haben. Stark, bockstark. Also macht richtig Spaß, der Junge, und finde ich richtig geil, und der wird seinen Weg so oder so machen. Aber wir sind uns aber auch alle irgendwie dann doch mehr oder weniger einig, ja, dann, ne, also jetzt noch ein Jahr in der zweiten Liga wird er nicht bleiben. Irgendwie, man munkelt irgendwas, der hat so eine 7-Millionen-Klausel. Was für das Talent vielleicht wenig ist, so mal, ne, grob gesprochen, aber das Geld werden wir so oder so ganz gut gebrauchen können. Wir wissen ja alle, wie viel TV-Geld da jetzt wegfällt, weil wir nicht Dritter, Vierter, Erster oder Zweiter werden, sondern im Bestfall, weiß ich nicht, 14., 13., 12. oder sowas. Und dann liest er aber heute, ja, okay, so Ouedraogo, also der könnte sich wohl anscheinend dann doch ganz gut vorstellen, auch nochmal ein zweites Jahr bei Schalke zu, das scheint den auch gar nicht so, also dem ist wohl total bewusst, dass er da 17 ist und was er noch alles vor sich hat, und der hat das auch nicht eilig und der ist total gerne auf Schalke und hier Heimat verbunden und fühlt sich da total wohl mit seiner Familie, die ja auch, da war übrigens Dingens, drei, vier, fünf Zeitungen haben haben Fotos gepostet von Ben Manga war im Stadion, ihr Holzköpfe, das war der Vater von Ouedraogo, Alter. Die sehen nur irgendeinen Schwarzen von hinten, machen drei Fotos und stellen das in die Zeitung. Das ist
Shit auf jeden Fall.
Ja. Also vollkommen minus. War auf jeden Fall der Vater von Hassan Ouedraogo. Aber zurück zum Thema, da liest du, dass er sich das wohl vorstellen kann, ihm aber selber auch bewusst ist, dass Schalke wohl das Geld brauchen wird, so oder so. Ne? Also selbst wenn er jetzt sagen würde, ich bleib noch ein Jahr auch zu dem Vertrag, den ich habe, der läuft ja noch was und so, alles gut, lass mal hier ein bisschen Fußball spielen. Sehr, sehr bitter, wenn dann wirklich die finanzielle Situation so ist, dass du ihn trotzdem verkaufen musst. Ich plädiere dafür, also wenn das möglich ist, den irgendwie zu halten, unter der Voraussetzung, wir bleiben in der zweiten Liga, alle Menschenmögliche dafür zu tun, denke ich mir, und lese weiter und dann steht da, aber aktuell Gespräche zwischen Schalke und der Ouedraogo-Familie finden halt auch keine statt. Wo ich mir denke, Leute, Alter, ganz ehrlich, wollt ihr mich verarschen oder was? Was macht ihr denn den ganzen Tag?
Ja, mit wem sollen die denn, also wer soll denn mit dem sprechen?
Ja, da sind doch genug Tillmanns und Hellmanns und wie sie alle heißen und Wilmotze und so.
Aber da müssen wir ja erstmal auf Ben Manga noch warten, was der dann dazu sagt.
Ja, Digga, also ernsthaft, bei sowas platzt mir der Arsch. Ne? Ja. Also wenn du, und da haben wir vielleicht so ein bisschen wieder die Parallele zu Dingschi, jetzt kommen auch immer irgendwie Befindlichkeiten rein, ne? Und das ist schwierig. Das weiß ja jeder, der schon mal mit Menschen irgendwie gearbeitet hat, oder muss jetzt nicht Profifußball sein, sobald der Faktor Mensch ins Spiel kommt, kann das halt auch mal schwierig werden. Ne? Aber du musst doch so einem Junge so oder so immer die maximale Transparenz bieten und immer mit dem im Austausch sein, mit der Familie, mit dem Vater. Also gerade wenn du weißt, dass es einem, dem das wichtig ist, dieses ganze Familiäre und Wohlfühlen und so weiter und so fort, dann sprich doch mit dem. Und wenn das nur die Sätze sind, du, pass mal auf, finden wir total geil. Ne? Also wir hätten ja auch total Bock, den zu halten, aber sind wir mal ganz ehrlich zueinander, also wenn nicht irgendwas Unerwartetes passiert, dann brauchen wir halt einfach die Ablösesumme und dann müssen wir im Sommer gucken. Also wenn es nur das ist, aber so irgendwie dann in so einer Watz zu lesen, ja, da spricht aber auch keiner mit dem, Alter, da krieg ich das kalte Kotzen, ne? Als wenn wir 20 solcher Talente in unseren Reihen hätten, ne? Also, bah, das regt mich ehrlich gesagt viel, viel mehr auf aktuell gerade als das, ja, obwohl, ne, dass die auf die drei Punkte immer nicht holen, regt mir auf. So. Mhm. Monolog beendet, danke. Haben wir schon Dienstag mittlerweile? Nee, haben wir noch nicht.
Nee, aber total lustig, dass du eingestiegen bist und heute machen wir ein bisschen kürzer und am Ende ist es dann doch die Therapiestunde.
Ja, ihr macht kürzer, ich nicht.
Ja, das ist die Therapiestunde, die wir alle hier so ein kleines bisschen brauchen, glaube ich, heute. Wir wollen euch da draußen ja natürlich auch liefern. Und es gibt ja auch ehrlicherweise viel zu besprechen bei allen Vereinen. So, und gerade bei Schalke ist ja schon, also vielleicht noch das größte Drama, stimmt nicht, Köln, Entschuldigung, Peter, aber was das drumherum angeht, ja schon ganz schön heftig. Ich bin da aber auch gespannt und als du gesagt hast, da redet keiner mit denen, habe ich mich halt ein bisschen an das erinnert, was in Bremen passiert ist, warum dann auch zwei Spieler nicht gekommen sind, und ich frage mich, ob das wirklich so ist oder ob das Quatsch ist. So, oder ob einfach nur so nach dem Motto, ey, also auch so, keine Ahnung, bei sowas wie Dingschi oder sowas alles, wie viel willst du denn haben? Wir haben eine Mio und der sagt, unter drei braucht ihr gar nicht anfangen, mit mir zu reden. Ja, dann brauchen wir auch nicht reden. Und deswegen redet ja auch keiner mit denen. Ich habe keine Ahnung, was da der Fall ist. Fakt ist, dass, glaube ich, Schalke eine Menge Baustellen noch vor der Tür hat. Das ist heftigste Nachricht, da haben wir, glaube ich, letztes Mal gar nicht drüber gesprochen, aber drohender Abstieg, dritte Liga, ist ja auch noch ein Thema. Ne? Dann heißt es ja immer, keine Lizenz. Und Verein ist am Ende und fängt in der Kreisliga Gelsenkirchen-West wieder an.
Oder Stadionverkauf, ne?
Ja, oder verkaufen wir 150 ja. Millionen ihr Stadion.
Ja, wer kauft das denn? Das ist doch Quatsch.
Ja.
Also, würde ich gegenhalten. Weil
Nee. Wer soll das denn kaufen?
Nee.
Die Stadt Gelsenkirchen, wer kauft für 250 Millionen
Fußballstadion? Investment.
Trimax, ja, Wiska Barca oder nicht, sowas und auch. Thomas Hitzelsberger vielleicht.
Bro. So ein bisschen mit meinen Gefühlen spielen ist ja okay, ne? Aber lass uns hier bitte nicht übertreiben, Alter. Sonst kriegt einer von euch irgendwann mal was ab, was eigentlich in eine andere Richtung gehört.
Lass mich doch mal kurz meinen Take zu Ende bringen.
Muss ich kurz unterbrechen. Ist rechtlich gar nicht möglich, habe ich vorgestern gelernt. Ja, die können nicht einfach ein Stadion verkaufen und das dann irgendwie in die Bilanzen. Frag mich nicht warum, aber das wurde auf Sky gestern auf Sky von Gürkusse Schlamann und der muss es wissen. Also das ist rechtlich geil, das ist nicht so. Ich verkaufe jetzt hier mal mein Stadion. Und nochmal, wer kauft das denn, Digga? Wenn, dann doch nur die Stadt Gelsenkirchen. Und jetzt gehen wir zur Stadt Gelsenkirchen und sag mal, hallo, Herr Stadt Gelsenkirchen, wollen Sie das Stadion kaufen für 250 Millionen? Dann sagt er, haben Sie schon mal einen nackten Mann in die Tasche gepackt? So, und
na, ich finde ja schon, wenn man sich überlegt, also das ist ja ein Stadion, in dem finden 17 Fußballspiele statt im Jahr. Und wahrscheinlich so 30,
40. Taylor Swift kommt dreimal.
Und 30, 40, 50 Konzerte, ne?
Nee, so viel ist das bei weitem nicht.
Nee?
Sag mal 10 bis 15 Konzerte. Und ein Biathlon im Winter.
Gibt's da kein Monster Truck Rennen?
Nein.
Boah, scheiße.
Nee. Stefan Raab hat da schon mal was gemacht. Aber, Autoball
aber,
oder so.
Aber stellt euch mal vor, so, keine Ahnung, Live Nation Stefan oder so, Raab kauft das Stadion.
Ja, Taylor Swift kommt 3 Tage hintereinander diesen Sommer.
Ja, genau.
Das hat dazu geführt, dass Jimmy Kimmel über Gelsenkirchen gesprochen hat. Habe ich das in eine Gruppe geschickt?
Ja, das, ich glaube, darüber haben wir sogar geredet oder so.
Ja, kann
da
gut sein.
Da warst du ganz stolz auf jeden Fall auch.
Ja, der hat mich aufgeregt. Der hat so getan, als wenn die Stadt gar nicht gibt.
Ja,
ich kann es sagen.
Ich wollte ihm eine E-Mail schreiben, aber habe ich dann doch wieder
verpackt. Gelsenkirchen.
Gelsenkirchen, naja. Hat er immer gesagt.
Na okay, es heißt also doch kein Stadionverkauf, also doch Abstieg und Neustart in der dritten Liga.
Nee, oder Ben Manga kommt und in 2 Jahren wieder Europa.
Oder Klassenerhalt, wollte ich gerade sagen.
Europapokal.
Klassenerhalt, Ben Manga.
Europapokal ist den Schalkern egal. Haben wir nichts mehr zu tun.
Das würde auf jeden Fall zu Schalke passen.
Ja, aber auch dann nur für 2-3 Jahre und dann wieder.
Ja, schwierig. Wie mache ich eine Überleitung? Das sind ja schon Probleme. Pass mal auf, ich baue jetzt eine beschissene Überleitung. Aber
zum Thema Europa.
Ja, nee, ich will eine andere Überleitung. Stichwort beschissen um Verein, die Gesamtsituation um einen Verein, gibt es 2 Abbiegungen, die ich machen kann, bevor wir dann nachher die großen Ausführungen von Pimpf erfahren aus seinem Urlaub. Pillow. Du bist ja ein großer Fan, Freund und Liebhaber und Connoisseur des türkischen Fußballs.
Ich komme aus Gelsenkirchen. Ja.
Und wir haben am Wochenende etwas gehabt, was seinesgleichens gesucht hat. Bring uns mal auf den aktuellen Stand dessen, was du weißt.
Ja. Ich möchte übrigens noch, ich weiß nicht, ob er die Folge jetzt hört, aber mal präventiv schöne Grüße an Murat Önder bestellen. Das habe ich hier gar nicht erzählt. Es begab sich, dass ich vor zwei Wochen, habe ich 3 Tage bei unserem internen Standort in Dortmund hospitiert. Und einer bei mir aus dem Team hat mir gesagt, ja, geh mal da hin und so. Ich wollte mir da so ein bisschen Fachlichkeit reinpauken und so, ganz cool. Und ja, dein Ansprechpartner da ist ja Murat Önder. Murat Önder ist ja, ne, also gibt ja mehr als einen auf jeden Fall hier in Deutschland so. So also ein bisschen schon der türkische Thomas Müller. Und haben mir nichts bei gedacht und fahr da halt dann, ne, die Woche hin und stehe da morgens am Empfang und sage, ja, hier, Oliver Pillert, hier, Murat Önder erwartet mich. Und so, ja, ich rufe den an, der kommt runter. Und da kommt da so ein rothaariger Türke runter und sagt so, hi, ich bin der Murat. Und ich so, hey, Olli, wie geht's? Und dann gucke ich mir den so an und der so, komm, wir gehen hoch. Und während der dazu sagt, komm, wir gehen hoch und sich so dreht und sich so sein Seitenprofil, ich so, halt die Fresse. Ich so, warte mal, du bist doch Murat Önder aus Gelsenkirchen, Alter. Der so, hä? Ich so, wir haben doch damals zusammen bei TuS Rothausen gespielt, als 6-, 7-, 8-Jährige und so, zusammen mit Dalin und da mit Altintop und so. Und er so, nein, wer bist du denn? Und ich so, ja, Mann, Oliver Pillard. Und der so, Alter, Digga, krass. Überleg mal, was eine Story, Alter. Irgendwie mit 7, 8, 9 Jahren zusammen Fußball gespielt, in der E-Jugend und D-Jugend, meine ich. Und dann 35 Jahre oder so nicht gesehen, oder sagen wir 25, 30 Jahre nicht gesehen. Und dann, so klein ist die Welt, steht er da in Dortmund vor mir. Und das Erste, was er sagt, ne, er ist so, ey, einmal umarm, ey, krass, wie geht's dir und so. Und das Zweite, was er sagt, du kommst jetzt mit hoch,
und sag's meinem versammelten Team, dass ich denen nicht jahrelang Scheiße erzählt habe und dass das stimmt, dass ich mit Hamid und Halil Altintop zusammengespielt habe in der Jugend. Und dass das stimmt, dass ich Autogramm von Rudi Völler geholt habe. Wir haben irgendwie, weiß ich gar nicht, wann das war, oh, irgendwann in den 90er haben wir im Parkstadion mal so ein Vorspiel vor dem Ländertestspiel Deutschland-Türkei gemacht und durften da im Parkstadion Fußball spielen und dann waren natürlich Autogramme heiß begehrt und Murat war der Einzige, der ein Autogramm von Rudi Völler hatte und ich habe ihn 3 Jahre lang gehasst deswegen. Dann nur kleiner Ausflug in. Und seitdem weiß er, dass ich einen Podcast mache. Schöne Grüße, Murat, falls du zuhörst. Ich komme demnächst mal wieder nach Dortmund, trinken wir einen Tee und essen ein Brötchen. So, aber nicht alles im türkischen Fußball ist so harmonisch oder läuft zurzeit so harmonisch ab wie die Reunion von mir und Murat Önder. Wie stand ich rein? Gestern, also gesehen von heute, von der Aufnahme, gestern auf dem Sonntag, bin ich da irgendwie nachmittags auf Sky unterwegs und da, was liefen da? Genau, Manchester gegen Liverpool. Und dann machen die da Werbung. Ach so, heute Abend übrigens der türkische Supercup-Finale. Galatasaray Fenerbahce hier bei uns kostenlos auf Sky Sport News HD. Schalten sie ein. Und ich denke mir, ach ja, gucke ich mal heute Abend, keine Ahnung. Und dann habe ich eigentlich mit meiner Frau einen Film geguckt und dann kam aber der Pizzamann mit der Pizza. Und ich kann nicht essen und gleichzeitig einen Film gucken. Also da kann zwar was laufen, aber ne, ich kann nicht 2 Sachen gleichzeitig. Bin ich nicht in der Lage zu. Dann denke ich mir, ach guck mal, ist gerade genau, jetzt ist doch gleich hier Anschluss, da in der Türkei, mach's mal an. Und dann mache ich so an. Also übrigens, muss man noch kurz dazu sagen, dasselbe Supercup-Finale, was im Dezember in Saudi-Arabien schon nicht funktioniert hat, wo Fenerbahce und Galatasaray beide nicht angetreten sind, weil die saudi-arabischen Kollegen anscheinend ein Thema damit hatten, dass Galatasaray und Fenerbahce Aufwärm-T-Shirts mit einem, jetzt hätte ich fast Erdogan gesagt, oh, haram, mit einem Atatürk-Konterfei anhaben wollten. Ne? Das ist ja, hat man damals drüber gesprochen. Also
das
haben
war doch auch schon so, ne, da man nicht das an. Sollte auch schon, also das Stadion war schon offen und sowas auch, ne, oder?
Die Fans waren, ja, Fans, ne? Waren da, war okay. Voll und dann am Tag des Spiels hatten die Saudi-Arabier, ist das richtig formuliert, Saudi-Arabier? Keine Ahnung, die Saudis, hatten anscheinend ein Thema mit dem, wofür Erdogan, Atatürk steht, so, nämlich die Religion von Staat zu trennen und ja, da haben dann Fenerbahce und Galatasaray damals gesagt, ja wisst ihr was, dann legt uns am Arsch, das 100 Jahre Jubiläum von unserer Republik. Ich war zu der Zeit auch ein paar Mal in Türkei, also das war ein Riesenthema, dieses Logo mit der 100 und dem Atatürk-Konterfei lief in jeder Fernsehsendung oben rechts im Bild die ganze Zeit. Hat da schon nicht funktioniert. So, ne? Hat man dann gesagt, na gut, ist halt auch eine Riesenidee, hätte man vorher wissen können, das dann nach Saudi-Arabien zu geben, aber wurde dann neu angesetzt auf gestern Abend 20.25 Uhr und dann schalte ich ein und höre nur noch, wie der Reporter sagt, ja, und jetzt sehen Sie hier die Mannschaften aufs Feld kommen, Galatasaray und Fenerbahce, aber mit der vereinseigenen U19 und ich so, Bruder, was sagt der Alter? Ja, so kam es dann auch. Fenerbahce ist aus Protest mit der U19 aufgelaufen und hatte sich wohl fest vorgenommen, bei der ersten Spielunterbrechung die gesamte Mannschaft wieder vom Spielfeld zu holen, in die Kabine zu gehen und das Spiel nicht weiterzuspielen. Schon eine krasse Nummer, ne? Da muss ja schon, würde man meinen, einige passieren, dass ein professioneller Fußballverein solche Schritte einleitet. Ja, um dem Ganzen noch die Krönung aufzusetzen, war die erste Spielunterbrechung direkt an 1-0 für Galatasaray. Ich glaube, das war nicht so geplant. Also die haben sich da Tor jetzt nicht mit Absicht reinhauen lassen. Ich glaube, die wären ganz cool damit gewesen, wenn die beim Stand von 0-0 wieder runtergegangen wären. Aber direkt erste Minute, irgendein langer Ball, Icardi macht ihn rein, Torwart sieht nicht gut aus. Und dann, vor das Spiel wieder angepfiffen werden kann zum Anstoß, holt der Trainer die gesamte Mannschaft vom Spielfeld. Galatasaray guckt 1-2 Minuten ein bisschen verdutzt, applaudiert auch so ein bisschen hämisch, so, ne, Icardi habe ich da gesehen in der Aufnahme, und entscheidet sich dann dazu, den Pokalsieg zu feiern und um die Fans, Stadion auch wieder voll, wobei der Fenerbahce-Präsident irgendwie morgens eine Mitteilung rausgegeben hat an die Fans, also lohnt sich gar nicht zu kommen. Aber da war trotzdem schon was los im Stadion und dann hat Galatasaray irgendwie, um den Abend zu füllen, dann irgendwie ein Testspiel gemacht, also A-Mannschaft gegen B-Mannschaft und ja, also habe ich so bisher auch noch nicht gesehen gehabt, ne? So, und worum geht's da? Also ich wollte eigentlich für heute mal einen in eine Folge holen, der sich richtig, richtig gut mit Super League auskennt. Das ist aber irgendwie dann doch gescheitert, weil so viele kenne ich gar nicht, die da so richtig Plan von haben. Ja, was ist so alles passiert? Ne? Fenerbahce fühlt sich sehr, sehr, sehr benachteiligt, wohl auch schon seit längerem vom türkischen Verband. Wobei er irgendwie, wenn ich das so richtig hier mitkriege aus Deutschland, irgendwie kein Verein so richtig glücklich mit dem türkischen Verband ist. Ne? Also hat er immer so ein bisschen Korruptionsvorwürfe, aber angefangen hat er wohl schon mit dieser Saudi-Arabien-Nummer. Dann hat
weit vorher doch eigentlich sogar, sollte nicht das Spiel sogar im Sommer stattfinden und dann wurde das verschoben, weil Gala dort Euroleague-Quali gespielt hat oder so. Ich glaube, da hängt noch sogar noch ein längerer Rattenschwanz mit dran davor.
Kann gut sein und das wird, aber dann wird auch langsam ein Schuh draus, weil was ist jetzt passiert? Also A, hatten wir dann noch das Spiel gegen Trabzon, ja, wo Fenerbahce 3-2 gewinnt und dann wird da der Platz gestürmt und die Fans hauen die Spieler und die Trainer auf die Fresse oder halt auch andersrum, ne? Also was ich so gesehen habe, sahen die Fans da jetzt nicht so gut aus.
Auf jeden Fall.
Ja, Digga, wilder Westen im Profifußball, ne? Also bei aller Liebe, so irgendwo gibt es halt auch Grenzen. Da war man halt gar nicht glücklich mit, weil auch da irgendwie schon sich wohl keiner drum geschert hat, so da irgendwie was zu machen und so weiter und so fort. Weder während das passiert ist, noch irgendwie im Nachgang. Und dann hatte jetzt nämlich, und dann wird da ein Schuh draus, Pimp, wenn das richtig ist, was du sagst, dass Gala im Sommer verschieben wollte, aufgrund irgendeines internationalen Spiels, das wollte Fenerbahce nämlich jetzt auch, weil sie am Donnerstag ja in der Euroleague gegen
Olympiakos spielen.
Olympiakos antreten und dann hat der türkische Verband nämlich abgelehnt, weil sie gesagt haben, nee, jetzt müssen wir mal langsam hier unser Supercup-Finale spielen. Und das alles in Summe hat dann dazu geführt, dass Fenerbahce sich gesagt hat, okay, wisst ihr was, Alter, ne, uns reicht's jetzt hier mal, wir kommen mit der U19 und nach 3 Minuten holen wir dir wieder vom Platz und dann könnt ihr euer in Anführungsstrichen Scheißfinale alleine spielen. Ja, ganze Menge Text, finde ich krass, ne? Ich habe mich natürlich köstlich amüsiert, ist ja auch der Teil der Wahrheit, ne? Das passt ja auch vielleicht so ein bisschen ins Bild von dem Eindruck, den man ab und zu mal, ne, vom türkischen Fußball, oder sagen wir mal, vom türkischen Verband und der Liga so ein bisschen gewinnen kann, ohne das irgendwie zu despektierlich zu meinen. Aber nennen wir es mal beim Namen, ne? Also ich tue mich schwer damit zu beurteilen, ist das jetzt ein gerechtfertigter Protest in dem Ausmaß oder geht das eher in die Sparte heul leise? Weiß ich halt leider nicht, ne? Dafür bin ich zu weit weg. Aber nichtsdestotrotz, also wenn so ein Ding einmal gefallen ist, ne, also puh, mein lieber Scholli, da muss schon einiges verrutscht sein. Ne?
Damit das glaube ich auch, ja. Also ich glaube nicht, dass du vor allem dann bei so einem Spiel, dass das ein heul leise Ding ist. Ne, und ich meine, wir kennen alle irgendwie Korruption in Verbänden und so weiter und so fort. Und ich bin da auch nicht tief genug drin. Ich glaube tatsächlich, das letzte Mal, als ich glaube, im Winter wollte ich dieses angesetzte Super League, dieses Supercup-Finale aus Saudi-Arabien gucken. Dann habe ich da eingeschaltet und das war einfach nur eine Lichtershow im Stadion. Und ich glaube, das war das letzte Mal, dass ich türkischen Fußball eingeschaltet habe, weil ich saß nämlich am Sonntag auch schön 20 Grad Kneipe draußen, habe United gegen Liverpool geguckt und dann haben die mir haben auch diese Werbeeinblender und ich war so, oh ja, guck ich vielleicht mal. War so, ach nee, wird eh wieder irgendwas Verrücktes passieren. Und dann habe ich mich natürlich hinterher geärgert, dass das hätte ich mir natürlich schon gern angeschaut, dieses Spektakel. Aber ich glaube, das ist ja auch nicht irgendwie Fenner als einziger Verein, sondern da stecken ja auch noch viel, viel mehr Teams hinter, die da auch irgendwie ihre Probleme haben. Das kommt nicht von ungefähr. Also ich glaube, da kann man sich halbwegs blind dann auch trotzdem erstmal mit solidarisieren und sagen, da müssen wir irgendwelche Böcke im Verband umgestoßen werden.
Es gibt ja aber auch mit dem Präsidenten Ali Koç da offensichtlich jemanden, der eine Fehde mit dem Verband austrägt, die er bis ins Äußerste gerade auslebt. Statt ein bisschen rum. Denn ich habe mich auch ein bisschen auf die Suche begeben, nachdem das Thema auf dem Plan war und habe mal ein bisschen so in meinen Kreisen rumgefragt und dabei bin ich auf so ein paar Fenerbahce Informationen gestoßen, die vielleicht auch noch einen ganz schönen Kontext geben, denn es gibt wohl natürlich, wenn du in der Türkei gerade bei den drei großen Istanbul-Clubs Präsident bist, dann gibt es halt eine Sache, die du machen musst, du musst Meister werden und vor allen Dingen häufiger Meister als die Kollegen der anderen beiden Vereine. Jetzt ist er, seitdem er Präsident ist, noch nie Meister geworden. Alle anderen sind Meister geworden in Istanbul, aber nicht er. Das wiederum führt dazu, dass er nach den Aussagen von den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, offensichtlich so etwas wie eine mehr, vielleicht auch begründet, unbegründet, ein Krieg zwischen Fenerbahce und dem Verband hochstilisiert, der dazu führt, dass man sagt, ja, okay, das machen sie alle, um uns irgendwie unten zu halten. Und das ist halt auch das, was er versucht, quasi mit dem Verein hinzubekommen, dass er den Fans sagt, ja, wir können ja gar nichts machen, weil der Verband ist ja laut gegen uns und die mögen uns ja alle nicht. Aber das scheint wohl genau der Grund zu sein, warum alle gerade mit Fenerbahce so ein kleines bisschen brechen, weil sie halt so aus der Reihe tanzen, obwohl es gar nicht so viele Gründe dafür gibt. Und ich glaube, so werden sich irgendwo in der Mitte wahrscheinlich alle treffen müssen, wenn es darum geht, eine Lösung zu finden. Ob sie das machen in der Türkei und mit dem Verband, bleibt offen, denn er wirft dir die ganze Zeit den Schiris und den Verband vor, dass sie die ganze Zeit gegen Fenerbahce sind, die ganze Zeit versuchen, die unten zu halten und zu manipulieren etc. pp. Und jetzt ja auch so weit geht, dass er dann jetzt dieses Pokalfinale herschenkt, was jetzt wiederum dazu geführt hat, dass sie jetzt ja wohl gesperrt werden. Ne? Es gab die Gerüchte, dass sie aus der Liga austreten wollen und eventuell nicht mehr in der türkischen Liga teilnehmen wollen. Also das ist so eine Stufe vor, Vereinspräsident geht mit gezückter Waffe auf den Platz und versucht den Schiedsrichter anzugreifen. Aber mal gucken, was da noch passiert.
Ja, aber hat er schon, also nicht mit gezückter Waffe, aber ist ja die Saison schon ein Vereinspräsident auf dem Platz gegangen und hat den Schiri weggehauen, ne? Ja. Also, hatten wir auch schon in der türkischen Liga. War jetzt nicht Fenerbahce, wenn ich mich richtig erinnere. Nein, war nicht. Aber ja, Digga, ist halt. Und ich find das immer so schade, ne? Ich meine, jetzt habe ich vorhin so scherzhaft gesagt, ja, mit türkischem Fußball käme ich aus, ich komme aus Gelsenkirchen. Aber ich habe ja schon irgendwo eine Verbundenheit zur Türkei, zu türkischen Menschen. Meine Frau ist Türkin. Ich bin mit einem Arsch voll Türken groß geworden und das hat mir massiv weitergeholfen in vielen Bereichen. Ich bin beruflich oft in der Türkei. Da steckt eigentlich so viel Potenzial grundsätzlich in dem Land. Und ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht hier die große politische Rede schwinge, so die hat hier nichts zu suchen. Die Themen kennen aber auch alle. Aber wenn wir uns jetzt mal rein auf Fußball konzentrieren, ne, das ist so ein fußballverrücktes, positiv fußballbegeistertes Land und da kommen auch immer wieder Talente hoch, das haben wir noch und nöcher gesehen und so. Aber trotzdem hinken die halt immer irgendwie den Ansprüchen, die sie selbst an sich haben und die sie aus meiner Sicht auch deutlich erfüllen könnten, immer so ein bisschen hinterher. Und das hat dann vielleicht auch irgendwann so ein Stück weit mit der, ich will nicht sagen mit der Mentalität, aber mit dem Temperament zu tun. So, auch das ist ein bisschen Teil der Wahrheit, aber da ist halt auch ganz viel schlechte Strukturen, Korruption und so weiter und so fort. Und ob dann die Verbände oder die Schiris oder der Verband oder die Schiris wirklich gegen Fenerbahce sind oder gegen Galatasaray, ne, das, wer weiß das schon so genau. Aber am Ende ist das einfach nur schade, weil da ganz, ganz viel Potenzial liegt und seit eigentlich ich denken kann, nicht ansatzweise irgendwie ausgeschöpft wird, ne? Sportlich gesehen.
Und Fakt ist, sie stehen in der Europa League ganz gut da und könnten eigentlich dort auch noch einen Erfolg feiern. Bleibt die Frage, ob das Ganze das so überdeckt oder ob sie es irgendwie noch hinkriegen, die Kurve zu. Ich meine, die haben die Mannschaft jetzt geschont, ne? Sie hat nicht gespielt.
Ja. Das haben die, sie genau, halt die hat sich aufs Spiel vorbereitet gegen Olympiakos.
Ja, genau. Auf jeden Fall ein großer Verein des europäischen Fußballs und ich habe ja so eine Liebe, und ich glaube, die könnt ihr alle teilen, für so die Mannschaften, die nicht im ganz großen Konzert dieser Top 5 Mannschaften, die immer irgendwie im Halbfinale der Champions League stehen, mitspielen, sondern mit denen, die so europäisch aber schon Renommee haben und die ich einfach gerne sehe und ich mich auf die Paarung freue. Und eine zweite Truppe dieser Form ist immer Ajax Amsterdam. Und jetzt erzähle ich euch mal ein paar Statistiken vom Wochenende. Denn die haben es wirklich in sich. Das war ein kleines bisschen erschreckend. Um vorwegzunehmen, Ajax Amsterdam spielt keine besonders gute Saison. Sven Mislintat, ehemals VfB Stuttgart, ist da hingegangen, ist auch schnell wieder gegangen worden. Es gibt viel böses Blut. Es scheint im Verein Unruhe, seinen Vater, seine Mutter und seine Tante zu herrschen. Und keiner ist sich so richtig einig darüber, offensichtlich, was die Gründe sind. Weil ein ex-arrivierter Spieler nach dem anderen, die auch in der Verantwortung stehen, geht. Overmars war da, ist weg. Van der Sar ist weggegangen. Die komplette Führungsetage ist weggegangen. Jetzt gibt es einen neuen Präsidenten oder was ist er, Sportdirektor. Auch der scheint nicht so ganz das Ganze im Griff zu haben. Vielleicht und am Ende des Tages gehört es euch auch einfach so, dass solche Teams, gerade in so einer Liga wie Holland, wo es ja drei Top-Teams gibt, die sich immer mal wieder austauschen und wahrscheinlich die gleichen Geschichten auch über Eindhoven und über Feyenoord schon in den letzten Jahren immer mal wieder gehabt hat. Jetzt hat es halt Ajax mal erwischt, die unter aller Sau spielen. Expected Goals am Wochenende, Ajax Amsterdam, 0,01. Schüsse, einer. Schüsse aufs Tor, einer. Ergebnis, 0-6 gegen Feyenoord Rotterdam, die 29 Mal aufs Tor geschossen haben, 15 aufs Tor und 3,59 Expected Goals. Also mit anderen Worten, filetiert, so wie du nur eine Mannschaft filetieren kannst, sodass auch noch im direkten Duell mit dem Erzrivalen. Macht das irgendwas mit euch? Also habt ihr da, also spürt ihr auch so ein bisschen Trauer wie ich, wenn ihr das seht, wie der Ajax Amsterdam quasi diese Saison in der Liga zerstört wird?
Also 0,01 Expected Goals ist ja klar. Bei Feyenoord steht Ex-Schalker Timon Wellenreuther im Tor. Was soll da schon anbrennen? Es sah ja mal deutlich schlimmer aus für Ajax. Also klar, jetzt das Spiel eine Katastrophe, aber irgendwie nach 10 Spieltagen oder so waren die ja auf dem Abstiegsplatz und so. Ja, ja, natürlich, also ne, ich habe absolut ein Herz für Holland-Fußball. Sehr, sehr viele Spiele in sehr vielen verschiedenen Stadien da gesehen, ein paar Monate da gelebt und so weiter und so fort. Und du hast jetzt gesagt, ne, die Großen wechseln sich ab. Und ja, die wechseln sich mal ab, aber Ajax hat man noch nie so reinscheißen sehen. Man hat Feyenoord mal so reinscheißen sehen, man hat PSV mal so reinscheißen sehen. Aber Ajax war zumindest, also wenn sie reingeschissen sind, dann sind sie mal Zweiter, Dritter geworden. Aber du hast sie eigentlich immer da oben mit dabei gehabt. Das ist schon wirklich völlig absurd, was da gerade passiert. Und ich habe das Spiel nicht gesehen, ich kann nichts zu dem Spiel sagen, aber es passt in diese komplett reingeschissene Ajax-Saison, um in all das, was da hinter den Kulissen mit Mislintat hat und Konsorten abgeht und abgegangen ist. Ist schon sehr, sehr crazy, ja, auf jeden Fall.
Dazu gebe ich noch zwei Fakten mehr. Eine genaue Tabelle ist einmal total wichtig, weil wir ja auch irgendwie hatten, Ajax Amsterdam im Moment Sechster mit 45 Punkten. Alkmaar auf dem Vierten ist der letzte europäische Platz, hat jetzt 7 Punkte Vorsprung. Ajax wird nächstes Jahr nicht europäisch.
Das wird nichts, ne, ja.
Und der zweite Punkt, weil du das eben angedeutet hast, ich wollte mir das einmal ganz kurz angucken. Die Platzierung von Ajax Amsterdam in den letzten 20 Jahren. Die waren in der Saison 5-6, waren sie mal Vierter.
Alle besser.
Und ansonsten 2-2-2, 3-2, 1-1-1-1, 2-2-2, 1-1-1-1, letzte Saison Dritter, jetzt Sechster. Das ist schon eine historische Krise, die Ajax Amsterdam da gerade durchzuleben hat.
Holländische Bayern.
Ja, ist ja wirklich so.
Ich wollte gerade sagen, also, Holländische Bayern München, ja, obwohl das, dafür haben sie nicht genug,
es ist
genug
ja, erste Plätze geholt. Aber es ist halt krass, weil das, also ich habe schon mal überlegt, ob es da irgendwie so einen Zusammenhang gibt, weil du hast ja dasselbe mit Marseille, du hast dasselbe mit Basel, ne? Also du hast schon so ein paar Großmächte in kleinen Ländern oder ne, in einfach in anderen Ländern, die schon echt sehr, sehr schwierige Phasen plötzlich haben, so, ne?
Die waren einmal 99 unter Jan Wouters, sind sie auch als Sechster in der Liga eingestiegen. Und dann, und 1965, 66 waren sie mal 13. Und seitdem sind sie ausschließlich, also ich nehme mal so zwei Ligen, auch zwei Saisons hier raus oder drei, ausschließlich entweder Erster, Zweiter oder Dritter. Seit 1964.
Mhm.
Das ist schon, also, aber du musst das auch nicht vergessen, und ich glaube, das ist dem Verein so ein kleines bisschen passiert, auch ein bisschen, wie es mal Schalke passiert ist und so, wenn so große Vereine immer größer werden, und Bayern hat das, finde ich, auch gerade dieses Thema, dann wird der Wasserkopf, da sind so viele Mächte und so viele Politik und so viele so Strukturen drin, irgendwann fallen die mal auf die Füße. Das ist auch mal Borussia Dortmund passiert, die ja auch kurz vor der Insolvenz standen. So, vielleicht erwischt es jetzt gerade mal Ajax Amsterdam.
Ja, Twente hat zwischendurch einen Durchmarsch in die zweite Liga gemacht, ne? Die stehen jetzt wieder auf dem dritten Platz oder so, ne? Ja. Die sind auch mal gut. Und als ein großer niederländischer Club sind die auch mal gut reingeschmiert, ne? Aber ja, ist schon krass, weil Ajax ja so ein bisschen auch so nochmal gefühlt, auch für mich vielleicht auch eine subjektive Wahrnehmung, aber im Vergleich zu so Clubs wie Feyenoord oder PSV, die immer eher Zweiter, Dritter, Vierter werden, war ja Ajax schon so das Königliche, so das Real Madrid, ich, so, ne, nochmal so eine ganze Stufe drüber, so die Bayern, die gilt es zu schlagen, und dann wird, ja, irgendwann wird mal Dortmund Meister, irgendwann wird mal Leverkusen Meister, das ist dann vielleicht mal PSV oder Feyenoord, aber die marschieren ganz knallhart vorne weg, und jetzt überlegt ihr mal, Bayern wird nächstes Jahr nicht international spielen, das ist ja völlig absurd, was da passiert, und da muss schon einiges schiefgelaufen sein oder schieflaufen.
Ja, es ist schon irgendwie eine heftige Nummer. Das können wir vielleicht kurz raus haben. Man muss mal wieder in Holland Fußball gucken. Also, ich habe mal wieder Bock. Aber nicht Ajax.
Mal gucken. Nee, der Graafschap, ne?
Zum Beispiel. Vielleicht fällt uns was ein.
Twente.
Ja, mal gucken. Ey, aber wisst ihr, was ich entdeckt habe? Bei Sky ist das, glaube ich, was Sky, oder? Ja, bei Sky.
Oder gerade steigt
jetzt auch immer, also die haben offensichtlich die Rechte. Ich habe am Wochenende mir die komplette Zusammenfassung angeguckt von, also letzte Woche habe ich dann mal von der holländischen Liga. Wird die einfach in einer Stunde alle Tore holländische Liga.
Ja. So. Ja. Hatte ich sehr das ist die beste gemacht. Sendung, Alter. Ja, aber auf The Zone kannst du das doch auch über diese Sport-Digital-Dings, kannst du dir da auch reinziehen.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Sport-Digital, oder das, war, ich oder das live, war da, ja genau. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich sehr viel Freude am Wochenende, als ich entdeckt habe, eine Stunde lang holländischen Fußball. Ich hoffe, haben wir ja nicht alles, ja, ne? Fast, ne? Haben wir Informationen, Pillow, zu dem besten Partner der Welt?
Ja, absolut. Wir haben eine neue Promo draußen, schon wieder jetzt in der zweiten Woche. Die allerdings so ein bisschen, wie sagt man, so ein bisschen underwhelming ist, ne? Und zwar die Golasso-Promo. Achso, natürlich müssen wir an der Stelle erstmal. Ja, klingt ganz nice, aber sind am Ende einfach nur geboostete Karten. Müssen wir natürlich erstmal nur kurz anerkennend erwähnen, um welchen Partner es hier geht, nämlich den besten, den man sich nur irgendwie in irgendeiner Art und Weise erhoffen kann, nämlich EA Sports. It's in the game. Ja, und da gibt's die Golasso-Promo, wie gesagt, ist jetzt, also ich war auch so das Feedback in Social Media von denen, die noch um einiges intensiver zocken als ich, jetzt nicht so Jubelstürme, also es gibt geboostete Karten. Die Besonderheit ist, es bezieht sich ausschließlich auf Icons und Heroes. Wir haben zum Beispiel Johan Cruyff dabei, der eh schon die kranke Karte hat für, weiß nicht, 4 Millionen und jetzt hat er noch eine krankere Karte für 6,4 Millionen. Birgit Prinz ist dabei, Bobby Charlton, Cafu, Xabi Alonso. Guck mal, welche ist denn die wertvollste von allen? Wahrscheinlich Johan Cruyff, ne? Ja, Johan Cruyff, 6,4 Millionen aktuell auf dem Transfermarkt und in Team 2, wen haben wir da? In Team 2 haben wir Puskas, Jairzinho, kenne ich gar nicht. Kennt einer von euch Jairzinho? J-A-I-R-Zinho, rechter Flügel, Brasilianer. Guck mal, Wissenslücke.
Sehr lange, ja,
der ist dabei, die sind so mit 3,4 Millionen. Ja, natürlich ist Johan Cruyff die teuerste Karte.
Boah, aber der hat ja dieselbe Frisur wie ich, der Jairzinho.
Ist das so, weil ich habe noch nie auf sein Bild geklickt.
Ja, Bob Ross locken
ja, stimmt. Auf jeden Fall. Ja, stimmt. Nemanja Vidic, Didi Drogba, Kaká, Roberto Carlos und so weiter. Vialli, oh, Vialli ist natürlich nice. Diese Heroes ist schon eine interessante Nummer. Park Ji-sung, mit dem habe ich auch mal gezockt irgendwie letzte Saison. Desailly, Frank Lampard, Roy Keane und hast nicht gesehen. Von manchen Spielern auch wieder mehrere Versionen. Den kannst du dir eine über die SBC holen, eine Objectives, so, wenn man Aufgaben löst. Jürgen Kohler ist aber, Jürgen Kohler hat eine 90er, Alter, 28, ja. Jürgen Kohler hat eine 90er Karte mit maximal stabiler Innenverteidiger, eine 82 Tempo, 80 Schuss, Innenverteidiger, ne? 82 Tempo, 80 Schuss, 73 Pass, 74 Dribbling, 92 Defensive und 91 Physis, ja. Und er kostet 28.000 auf dem Transfermarkt. Das sagt ganz, ganz viel darüber aus, wie viele Meter Karten es im April 2000, aber gut, das Spiel neigt sich auch langsam am Ende zu, da muss man auch fair dazu sagen, wie viele geisteskranke Karten es aktuell schon auf dem Transfermarkt gibt. Ja, das ist gerade die aktuelle Promo. Im Vergleich zu anderen Promos, die dieses Jahr schon gezündet worden sind, jetzt nicht ganz so spannend, aber ja, da drehen sich gerade die Transfermarktgeschehnisse drum. Ansonsten keine großen weiteren Updates. Wer war im letzten Team of the Week? Mats Hummels. Mats Hummels hat mal wieder eine Team of the Week-Karte gekriegt. Der kostet mehr als Jürgen Kohler, den ich gerade erwähnt habe. Mats Hummels mit 80 Krass. Tempo und nur
aber 91. Aber das war auch eine Fußgrätsche, die es verdient hat.
Ja. Und der ist auch nicht an der Hand gegangen, ne? Von daher war das schon ganz okay. Wenn der an der Hand geht, ist er der Elfmeter. Aber ist aus meiner Sicht nicht. Ja, so viel dazu.
Also ganz kurz doch dazwischen, ich habe Jairzinho gegoogelt. Der Bruder hat fast nur in Südamerika gespielt, deswegen kennen wir den alle nicht. Der hat nur 18 Spiele für Olympique Marseille gemacht. Aber Fun Fact, der letzte Club, für den er gespielt hat, ist der 9. Oktober. Die Mannschaft heißt einfach so. Kommt aus Ecuador und heißt einfach 9. Oktober, weil die da irgendwie Unabhängigkeitserklärung irgendwas gemacht haben. Das doch kurz da reingestreut, fand ich sehr nice.
Finde ich sehr gut, spannend. Aber danke für den Ausflug. Ich würde gerne ein bisschen über die Backspin FIFA Liga erzählen. Das mache ich aber nächste Woche, dann ist sie offiziell beendet. Wenn Kollegen wie Pimpf verdammt nochmal endlich ihre kompletten Spiele mal absolvieren, kriegst du das hin?
Ich habe nur noch einen Spieltag, sonst bin ich durch.
Ernsthaft?
Ja, ich habe gut reingeackert.
Stark. Liebe dafür. Ja. Liebe dafür.
Ich habe meine PlayStation aufgemacht und geputzt und jetzt kann ich wieder spielen, ohne dass die reinscheißt. Das ist nämlich, deswegen habe ich auch direkt 5-0 gewonnen, das erste Spiel, nachdem ich das Ding sauber gemacht habe.
Pillow, ich hab so viele Kleinigkeiten für dich. Ich glaube, ich bin noch Dritter in der Liga geworden.
Chapeau. Das ist übrigens ein Weg, den ich mal gehen könnte, um doch nochmal so eine Liga mitzuspielen. Ich warte einfach bis zum letzten Spieltag und hole dann alle Spieler an einem Samstag nach.
Ja, das kannst du auch mal.
Dann müssen die alle nacheinander, tak, 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 dann bin ich auch drin. Das ist dann so wie Turnier.
Bud Spencer-Film-mäßig, ne? Komm ran, bam, der nächste, bam.
Ja, ich fand das tatsächlich bei dieser Liga, die wir gespielt haben, viel, viel schwieriger, da den Spannungsbogen jetzt über mehrere Wochen hochzuhalten. Ne? Ja. So ein Turnier, da bin ich dann für den Tag fit, da habe ich auch die Tage davor richtig intensiv trainiert und habe mir alles zurechtgelegt und dann kommt da einer nach dem anderen, ne? Und dann gehen die auch einer nach dem anderen wieder, aber mit so einer Liga da die Woche und ach, da spielen wir mal auf dem Freitag nachts um 23 Uhr und den nächsten Mal auf dem Dienstag um 14 Uhr, da schauen wir dann Ritt.
Plus eins fühle ich genauso, klar.
Aber Pillow, wenn du Freund bist, dann mach's einfach mal mit nächste Saison. Für die Freundschaft.
Einfach nur
für
einfach so, jetzt kommt er mit der Freundschaftskarte, Digga, Alter.
Guck mal, sogar Peter macht nächstes Jahr mit.
Schwammer?
Siehst du? Sogar Peter ist dabei.
Ich weiß noch, wie du vor anderthalb Stunden angekündigt hast, Peter, heute ist deine Folge, wir alle reden. 100%, wir alle reden gar nicht.
Stimmt, Alter, ja.
Ja, aber der ist ja schon, der, weißt du, ich guck, beobachte ihn ja ganz, weißt du, was er nebenbei gemacht hat? Er hat nebenbei das Highlight-Video vom Wochenende. Das macht er nebenbei. Und du kannst jetzt, sehr guter Konter. Außerdem hat er jetzt das ja auch wieder nichts zu sagen, weil wir beenden diese Sendung heute.
Moment,
okay. Wir beenden diese Sendung heute mit einem 45-minütigen Monolog, Reisebericht inklusive Dia-Show.
Ach, jo.
Pimpf aus Süditalien.
45 Minuten, ey. Da nochmal so lang wie Pillow jetzt machen, oder was?
Nee, brauchst nicht. Bruder, brauchst du nicht.
Also,
ich habe mir schon FC aufgemacht. Ich spiele jetzt online Spiel, so lange wie du redest.
Ja, mal klasse.
Normale Schalke-Blocklänge.
Also, ich fange beim Hinflug an. Natürlich, nein, ich probiere es ein bisschen kürzer zu machen, aber es ist sehr, sehr schön und sehr beautiful und wir haben hier sehr häufig irgendwie Themen, auch heute wieder, da wird Spiel abgesagt, die scheißen rein, da wird reingekackt und ich hatte einfach mal wieder so ein richtig schönes Fußballerlebnis. Ich war, wie gesagt, auf Sizilien und wie man das als Groundhopper so macht, habe ich natürlich auch vorher geguckt, boah, gibt's da irgendwelche geilen Kicks und dann ist mir ins Auge gesprungen. Catania Calcio ehemals, auch ein sehr gestandener ehemaliger Serie A Club. Die sind mittlerweile durchgereicht worden, pleite gegangen, bis in die vierte Liga durchmarschiert. Hatten das größte Spiel der jüngeren Vereinsgeschichte im Coppa Italien Serie C Finale. Und da habe ich mir das schon rausgesucht, habe gedacht, oh ja, geil, da gehe ich schön Dienstagabend hin. Das Hinspiel war ein 1-2. Und dann gab es allerdings noch ein paar kleine Rangeleien. Da haben ein paar Fans das Spielfeld betreten, Ausschreitung, dies, das. Lange Rede, kurzer Sinn, Zuschauerausschluss. Das Schlimmste, was mir natürlich passieren konnte, ich stehe da vor dem Stadion, probiere mich an jeder Ecke irgendwie rein zu quatschen hier, deutsche Presse, dies, das, alles Mögliche. Bin extra aus Deutschland gekommen, bitte Herz für den kleinen Jungen. Ja, war natürlich nichts.
Hast du wenigstens mittlerweile einen Presseausweis?
Nee, habe ich nicht. Also ich hatte ja zwischendurch immer mal einen. Jetzt dieses Jahr habe ich mir keinen geholt. Aber ja, keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall nicht reingekommen. Ich war stinkig sauer und wollte mir das dann aber nicht nehmen lassen, da in Italien bzw. Sizilien zu sein und kein Fußballspiel zu gucken. Und dann tat sich auf, es waren zwei Mannschaften aus der 6. oder 7. Liga, tat sich ein Pokal-Halbfinale auf. Das war so, keine Ahnung, ich war in Catania und das war so 40 Minuten weg davon. Am Mittwoch um 15 Uhr wurde das Spiel angesetzt. Die Gastmannschaft hatte schlappe 10 Stunden Anfahrt, also keine Ahnung, 800 Kilometer oder so. Ich habe gar nichts davon verstanden. Ich war so, was ist das? Ja, okay, ich fahre mal dahin, da wird irgendwas. Plötzlich machten die so im Vorfeld auf Facebook irgendwie Welle für das Spiel. Das ist das Highlight überhaupt und ihr müsst aufpassen, das geht ausverkauft. Und ich war so, hä, das kann doch nicht sein, dass da irgendwie mittwochs 15 Uhr das Spiel zwischen zwei Siebtligisten aus. Wer interessiert sich denn für den Scheiß? Naja, dann habe ich mir Sorgen gemacht, dass das Ding ausverkauft ist. Dann habe ich überall Facebook, Instagram, allen Nachrichten geschrieben, sämtliche Giuseppes und Francos angeschrieben, ob die mich da irgendwie reinschleusen können. Keiner geantwortet, ging nichts. Ich habe diese Facebook-Top-Abzeichen schon bekommen von diesem Verein da, der niemanden interessiert hat, auch im Internet. Hat alles nicht geklappt. Na, habe ich mir gedacht, komm, ich schreibe jetzt alle katanischen Taxiunternehmen an. Günstigste Preis, fährt mich dahin, auf gut Glück. 13:30 bin ich da gewesen, habe 100 Euro für Taxi auf den Tisch gelegt, war wirklich schweineteuer. 13:30 bin ich da gewesen am Stadion, nichts. Nichts und niemand ist da. Zwei Polizisten und so ein Heuballen weht da so durchs Feld. Wirklich, also sonst gar nichts. Da war so richtig geil gelegen am Rande des Ätna. Geiles altes Stadion, sah wirklich brutal aus. Ich dachte, scheiße, okay, ein bisschen da rumgestapft. Dann saßen hinter der Kurve, saßen so fünf Ultras im Alter von 17 bis 20 und so ein Opa, der so aus seinem verrosteten Ford Fiat irgendwie ein paar Schals verkauft hat, habe ich gesagt, hier, wie sieht's aus, Biletti, Biletti. Und dann haben tatsächlich die Jungs mir Tickets verkauft für dieses Spiel. Ich bin ins Stadion reinspaziert, da waren vielleicht drei Leute. Es war, wie gesagt, das Spiel war für 15 Uhr angesetzt, ich bin um 14 Uhr da rein, da waren drei Leute, die haben so ein paar Rauchtöpfe angebracht. Sofort hat uns, ich weiß nicht, ob es der Präsident war, der Capo, wer auch immer, irgendein sehr hohes Tier da empfangen, auf den Rasen geschubst. Hier, mach Fotos, 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 alles erzählt und erklärt. Heute Riesenspiel, bla bla bla, hier, take picture und dies. In Empfang genommen, als wäre ich irgendwie der Prinz von Bayern Süd, was weiß ich. Richtig geil. Aber immer noch niemand in diesem Stadion. 14:30, die ersten zwei Spieler kommen so langsam aufs Spielfeld gestapft, machen so alibimäßig paar Aufwärmübungen. Digga, und ich war so, ey Jungs, in einer halben Stunde geht's los, hier sind zwei Spieler, mittlerweile waren es vielleicht 50 Fans. Und dann aber plötzlich, wie aus dem Nichts, hat sich da alles aufgebaut, so als hätten alle Leute irgendwie auf Schule, auf Arbeit alles stehen und liegen lassen. Fünf Minuten vor Anpfiff dieses Spiels strömten sämtliche Menschen, die dieses Kaff zu bieten hatte, in dieses Stadion rein. Alle Nachwuchsteams, die Dorfältesten, Ultras kamen aus allen Löchern. Sogar Gästefans, wie gesagt, 10 Stunden Anfahrt hatten die auf einen Mittwoch 15 Uhr zu diesem Spiel. Plötzlich kommen da 60, 70 Gästefans, ziehen sich ihre T-Shirts aus, hängen ihre Fahnen darüber und machen 90 Minuten Bambule vom Feinsten. Die Heimfans, 5 Minuten vor Spiel, kommen rein, 8-jährige Kinder mit Rauchtöpfen, Fackeln, Fahnen, alles, was das Herz begehrt. Dann ging es plötzlich los, hinter unserem Block ist so eine fette Pyrobatterie losgegangen und das war so das Zeichen, dass völlige Ekstase eintrat. Blockfahnen, Choreos, Rauchtöpfe, Pyro und komplette Eskalation. Das Ganze hat stattgefunden in Paternò, habe ich noch nicht gesagt, Paternò gegen Teramo, das waren die Teams, hat noch nie irgendjemand gehört. Ich bin der Facebook-Top-Fan der Heimmannschaft geworden, die natürlich das Spiel auch 2-0 gewonnen haben. Platzsturm, all included, also war wirklich richtig, richtig grandios. Völlig aus dem Nichts und auch nur, weil das Spiel am Vorabend ausgefallen ist, bin ich dort gelandet und ich war richtig so, ich saß da, keine Ahnung, 20, 25 Grad, Sonnenschein, hinter mir der Ätna, neben uns irgendwelche italienischen Jungs, die uns mit Cannoli und Pistazien versorgt haben, weil sie sich natürlich auch gefragt haben, Digga, was machen diese Germans hier, what the fuck? Also es war wirklich richtig beautiful. Die haben sehr grandiose italienische Schwalben aus dem Hut gezaubert, wie man sie besser nicht hätte aus dem Hut zaubern können. Der Kick war absolut grottig, aber es war wirklich richtig, richtig beautiful. Ich habe lange nicht mehr so einen schönen Fußballmoment gehabt.
Ey, geil, aber klingt nach einer traumhaft schönen Geschichte und das entsteht ja wirklich auch wirklich nur, wenn du halt nicht damit rechnest, ne? Und wenn genau. Du dieses kleine Investment von 100 Euro Taxifahrt mit einbeziehst in die ganze Sache.
Dafür haben dann die Tickets nur einen Fünfer gekostet, ich habe nur einen Schal für einen Fünfer geholt und dann ist das ja letztendlich dasselbe, als wenn ich mir eine Derby-Karte beim HSV kaufe.
Ja. Ja. Und am Ende noch ein Cannoli und ein Panettone dazu bekommen, gratis.
Stimmt, ja.
Beim Schal.
Geile Geschichte auf jeden Fall. Mag ich.
Was? Ja, sonst habe ich ja immer die großen Themen. Heute wollte ich mal einfach mal was Kleines, Schönes einstreuen. Ja,
für die Zuhörer auch, ne? Da gibt's auch Bildmaterial von, ne? Auf deinem Instagram-Account, ja, oder?
Stimmt, genau, tatsächlich. Könnt ihr gerne vorbeigucken. @pimfio habe ich ein kleines Reel zusammengeschnitten. Und ja, vielleicht können wir davon auch was spreaden. Ich kann dir gerne was rüberschicken. Peter, kannst du gerne raushauen. Das ist auf jeden Fall auch, da gab es sehr viele schöne Dinge zu sehen.
Stark. Ja, es
wird mit den.
Ja. Nö, wenn schön. Du das Spiel gesehen hast.
Zählt
wenn
eigentlich Spiel Groundhopping immer nur, wenn ich Tickets gekauft
habe? Also, weil ich habe mir häufiger schon, also hab es gab auch schon Grounds auf dem Balkan, wo ich über den Zaun gesprungen bin und trotzdem am Ende gesagt habe, das zählt für mich.
Ja, eine Halbzeit ist wichtig, ne?
Nein, 90 Minuten.
Gibt's da Regeln, ne? Wie, sonst kommt sonst die Groundhopping-Polizei, oder?
Es gibt die Groundhopping-Polizei, die sind ganz streng. Also wir sind jetzt nicht die allerbesten Groundhopper, so Nico nicht und ich auch nicht. Wir sind eher so ein bisschen Fußballreisende, ne? Deswegen lassen wir auch mal fünf gerade sein. Aber da gibt's echt Leute, die nehmen das sehr, sehr ernst und auch so Facebook-Gruppen oder so Instagram-Seiten, da gibt's schon sehr, sehr wütende und böse Diskussionen. Und das kann jetzt sein, dass du einfach nur Bock hast, dir mal ein Spiel irgendwo anzugucken und schreibst da eine Frage rein, dann kommen so Leute und sind so, was für eine Frechheit, dass du hier die Frage stellst. Groundhopping bedeutet, du musst dir die Infos selber zusammensuchen und bla und früher und hin. Also wirklich, da gibt's
hast du alles schon erlebt, ne?
Hab ich alles schon erlebt, ja.
Crazy, ja, Alter.
Ist eine Wissenschaft für sich. Ist ein Thema für nächste Woche. Da bring ich doch einfach das große Thema
Groundhopping. Bring mal das große Thema Groundhopping mit. Das finde ich gut. Mach mal.
Fuck. Ja.
Scheiße, Junge, da hast du jetzt was aufgemacht.
Ja, aber nein, interessiert. Also ich hatte mir schon denken können, dass das eine, wie soll ich sagen, eine Community für sich ist, aber ja, dass die das so ernst nehmen, okay. Ja, bring mal mit nächste Woche.
Da gibt es auf jeden Bock Fall, drauf. Da gibt es einiges zu erzählen, auf jeden Fall, ja.
Ja, geil, machen wir. Ey, ich würde sagen, Jungs, wir haben geliefert, oder? Also es war so...
Immer. Ne?
Peters Folge. Titel steht Peters Folge.
So heißt die auch. Du brauchst gar nicht in der Gruppe gleich schreiben, wie soll die Folge heißen. Auf jeden Fall Peters
meine Folge.
Folge,
ey. Ja, nächstes Mal rede ich nur halb so viel.
90 Minuten Peter heißt die Folge bitte an der Stelle. Das wäre mir persönlich sehr wichtig.
So, hin, letzte Worte.
Ich kann
Peter,
ich kann nicht jede Woche carryen.
Letzte Worte
safe,
Peter.
Ja, danke fürs Zuhören. Ich bin jetzt noch aufgeladen. Also ich kann nur eine Sache sagen, ich habe mir noch nie so oft von einem Spiel Wiederholung angeguckt wie gestern von dem Spiel Köln gegen Bochum. Ja, und
jeder
ich wünsche
Bayern
mir wirklich,
gerade,
dass es gegen Bayern jeder ähnlich so wird.
Jeder Bayern gerade.
Ist Tuchel noch ist,
ja. Habe ich
ist Tuchel noch Trainer, ja, ne?
Zu Hause gegen Darmstadt, das nächste
Stand
Finale.
Jetzt, ja.
Ja, voll, ne? Also wir haben diesen Monat mehr Punkte gemacht als dieses bisher.
Ja, sind doch die Ergebnisse.
Ja, bei Tuchel ist ja gerade das Mindset, du kannst nicht gefeuert werden.
Wann ist denn Dienstag? Morgen Bayern, Arsenal oder Mittwoch?
Morgen.
Okay, nice. Mittwoch hören wir was vor. Cool. Freue mich drauf.
Wenn ihr das hier hört, ist das alles schon durch. Ja, aber versprochen, nächste Woche gibt's eine neue Folge.
Morgen.
Wo spielen die denn zuerst?
Arsenal.
Genau. Kannst du auch sagen, wie das Spiel ausgegangen ist, Pillow?
Ich kann mir kein Szenario vorstellen, wie Bayern das gewinnt, sagen wir mal so.
1-1.
Ohne Gäste, Fans.
Aber wer da 1-1 wäre schon ein gutes Ergebnis.
Ja, die sollen einfach viel laufen und dann ein bisschen schonen für Bundesliga.
Aber wer weiß, sind halt die Bayern, ne? Wenn die sich, also die brauchen halt auch, die sind gut genug, um, ne, also Tuchel hin, Tuchel her. Wenn die sich da mit 11 Mann auf dem Platz entscheiden, so heute wollen wir mal zeigen, wo der Fatih den Most holt, also, ne, dann kann das halt auch mal ganz schnell umschlagen, ne? Aber keine Ahnung. Ich werde da auch eh nicht draus schlau aus dieser ganzen Bayern-Nummer, um ehrlich zu sein. Gut, jetzt haben wir aber Peter schon wieder die letzten Worte weggenommen. Peter.
Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. 2 Wochen Ausfall machen wir nicht normal. Das machen Nico und ich. Das macht Nico alleine, wenn er Bock hat.
Wie letztes Mal, wie ich schon versucht habe.
Genau.
Ich schicke die U19 nächste Woche.
Peace.
In dem Sinne, ciao, ciao.